Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Ja, Podcast und so, gell?
Ja, da müssen wir wohl.
Wat mut. Okay, ja, hallo zur Nullnummer eines Podcasts, der nicht Logbuch Netzpolitik ist, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, sondern, ja, zwei Männer reden miteinander. Das gab's noch nie, völlig innovativ.
Ja, total neu.
Ja, und wer sind wir eigentlich? Wer bist denn du?
Ich bin der Erik.
Hallo Erik. Und ich bin der Christopher.
Genau.
Genau, das ist richtig. Und wir machen einen Laber-Podcast.
Das ist so innovativ und neu, wir müssen sofort in die Hörsuppe kommen damit.
Ja, das ist schon so abgedroschen, dass es schon wieder innovativ ist.
Ja.
Schon postironisch.
Genau.
Und unser Podcast, wie soll der eigentlich heißen? Haben wir uns darauf jetzt geeinigt?
Ich dachte, wir hätten uns auf die Kulturpessimisten geeinigt.
Ja, die Kulturpessimisten. Das ist unser Name und das ist auch unser Programm. Wir reden über Dinge, die mit Kultur im weitesten Sinne zu tun haben. Was ganz praktisch ist, weil Kultur kann alles sein. Es können Filme sein, es können Bücher sein, es können Podcasts sein, es kann Musik. Also alles,
Comics.
Was mit dem menschlichen Leben zu tun hat, ist dann gewisserweise Kultur. Selbst Bakterien sind ja Kultur. Ja, deswegen haben wir uns die Kulturpessimisten genannt, weil wir, wie ist dieser Podcast denn zustande gekommen? Also wir wollen jetzt in dieser Nummer mal ein bisschen erzählen, wie das passiert ist und dann vielleicht auch noch ein paar Themen besprechen.
Ja, also da gab es diesen, zur WM, da gab es diesen einen Podcast von Herrn Spotto.
Ja.
Der da ins Leben gerufen wurde, wo sich Podcaster in losen Verbünden zusammengefunden haben, um Spiele zu kommentieren.
Genau. Wie hieß denn dieser Podcast?
Kann Spuren von Fußball enthalten.
Oder auch mal kann Spuren von Kaffee enthalten. Das war immer sehr unterschiedlich. Ja, also es gab diesen Podcast, in dem es ein alternatives WM-Kommentar gab, wo ich vor allem fleißig mitgecastet habe und der werte Herr McMackintosh oder Erik, das ist etwas schwierig, also wenn ich dich jetzt mit Erik anspreche und du im Internet unter Big McIntosh firmierst, die Verbindung müssen wir jetzt erstmal hier unseren Hörern etablieren.
Okay. Weil
vielleicht kenne ich gar nicht alle unter Erik.
Ja, das kann sein.
Genau. Also der Erik ist der Big McIntosh und ich bin der Vanilla Chief im Internet. Aber mich kennen auch...
Der Vanillene Chef.
Der Chef, ja. Also ganz lustig, wie dieser Name zustande kam. Weil zu dem Zeitpunkt, da habe ich mir überlegt, jetzt brauche ich mal einen Internetnamen. In Anführungszeichen.
Okay.
Und ich war ja ganz großer Halo-Fan und im Halo ist ja der Protagonist, der Master Chief. Und ich war auch ganz großer Minecraft-Fan. Und in Minecraft gibt es ja die Vanilla-Mobs, also die Gegner, die in der Vanilla-Version vorgekommen sind, also der ohne Mods. Habe ich das kombiniert in Vanilla-Chief. Fand ich einen sehr lustigen Namen.
Sehr gut.
Ja.
Aber zum Thema... alternativer WM-Kommentar hätte ich auch genau. Gleich schon eine Abschweifung zu liefern.
Die Abschweifung.
Ja, weil das Problem ist halt, du hast ja Originalkommentatoren.
Genau.
Was ich nie verstehe ist, es gibt quasi niemanden, der sagt, oh ja, Bela Reti, ich freue mich sowas von drauf. Eigentlich schimpfen die meisten über die Kommentatoren, die da haben. Und trotzdem kommen die immer wieder an den Start und sind immer wieder dieselben. Das verstehe ich irgendwie nicht, warum da beim ZDF und so nicht mal umgedacht wird.
Ich sag mal so, es gibt bestimmt einige, die sich diesen Kommentar gerne anhören, aber die sind entweder nicht auf Twitter, oder wenn sie auf Twitter sind, trauen sie sich entweder nicht zu sagen, Bela Reti, das ist doch ein ganz dufter Mensch, weil er gleich niedergebrüllt wird, du weißt ja, wie das auf Twitter ist.
Ja.
Oder ist es einfach so, wenn man etwas gut findet, dann schreibt man weniger generell darüber, als wenn man etwas schlecht findet. Also zum Beispiel, wenn die Deutsche Bahn mal einen super Schaffner hat, der total freundlich ist, schreibst du nicht gleich auf Twitter, oh, der Schaffner war jetzt aber freundlich, aber wenn der Schaffner unfreundlich zu dir war und auch vielleicht komisch geguckt hat, dann schreibst du das sofort auf Twitter. Und so entsteht zum Beispiel der Eindruck, dass die Deutsche Bahn nur unfähige Menschen beschäftigt.
Ja, stimmt.
Und so kann es auch sein, dass die Leute, die Bela Reti gut finden, das einfach als gegeben hinnehmen. Und sich nicht dazu äußern.
Okay, ja, das kann sein. Und die vielen Fälle, wo die Bahn pünktlich ist, die merkt man sich auch im Zweifel nicht.
Ja, okay, das ist ja auch, sollte ja auch so sein, aber so ein überfreundlicher Schaffner wenn man den mal trifft, das merkt man sich vielleicht eher. Das ist auch wahrscheinlich ein psychologischer Faktor, dass man sich negative Ereignisse eher merkt als positive Ereignisse. Das genau. Hängt psychologisch zusammen. Ja, und zu diesem Podcast oder zu diesem Live-Kommentar gab es auch einen Chat. Und wenn ich nicht gecastet habe, dann haben wir uns bei dem Chat getummelt, fröhlich.
Ja.
Und dann.
Ich habe eigentlich mehr rumgeeidet.
Genau, und ich habe etwas, ich war etwas patzig und habe Leute beleidigt. Und dann kam ein gewisser Herr.
Herr Martinsen kam um die Ecke.
Genau, kam ganz
frech um die Ecke. Mit seiner ganz tollen Idee.
Ja, hat gesagt, mach doch mal einen Podcast. Und wieso? Wir einen Podcast? Nein. Wer will denn das hören? Und dann hat er gesagt, ich würde das gerne hören. Ja, jetzt machen wir einen Podcast. Und wenn es nur für einen Hörer ist, das erfüllt uns schon mit Freude und Stolz.
Genau, Herr Martinsen, wir machen das nur für dich.
Ja, wir sprechen jetzt ab sofort auch noch nur den Herrn Martinsen als Hörer an.
Ja.
Nee, machen wir nicht.
Und das ist ja nicht der erste Podcast, der aus so einem WM-Dings entstanden ist.
Genau, also wahrscheinlich wird es dann noch einen Sig Daniel und Quons Podcast geben.
In Zukunft, oh ja, den will ich.
Den will ich beide haben. Hören. Ja, also wir fordern hier auch Podcasts ein. Und was uns beide verbindet, ist, dass wir so ganz aktiv in der Podcast-Welt sind. Also zum Teil passiv und zum Teil aktiv. Aber ja, wir sind beide große Podcast-Hörer. Ja. Unterhalten uns auch bisher nur schriftlich über Podcasts und alles, was da rausfällt, an Filmen, Büchern und sonstigen Sachen.
Mein Podcatcher ist auch relativ voll. Ich kann ja mal kurz nachgucken, wie viele
jetzt hier Schwanzvergleich.
Sendungen ich so drin habe.
Ich habe 69. Apropos Schwanzvergleich. Aber ich habe auch sortiert. Ich hatte mal 127.
Moment, zeigt Instacast das gar nicht mehr an?
Doch, unten.
Achso, da muss er erstmal durchaktualisieren.
Subscriptions und dann unten steht dann 69 ja. Subscriptions.
Ja, ich habe 81 Abonnements zurzeit. Ja. Ich habe mal ein bisschen aussortiert.
Ja, und ja, ich auch. Ich auch. Weil das war dann auch einfach nur, dass dann Podcasts aufgelaufen sind und die dann nur noch rausgelöscht wurden, wenn ich dann mal wieder durchsortiert habe.
Und das Lustige ist, dass es trotzdem relativ still ist zurzeit, weil alle irgendwie in der Sommerpause gerade sind.
Nö, ich habe noch 3 Folgen Fokus Europa und noch ein bisschen Frind. Ich bin auch letzte Woche recht wenig zum Podcast angekommen. Ich habe mehr Hörbuch gehört.
Okay.
Ich habe jetzt die Hyperion-Gesänge angefangen als Hörbuch.
Worum geht's da?
Das ist Science Fiction. Also die Hyperion-Gesänge. Ja gut, dann steigen wir jetzt in unser erstes Thema ein. Die Hyperion-Gesänge, Buchvorstellung. Die Hyperion-Gesänge ist ein Buch von Dan Simmons erschienen, Anfang der 90er, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre und gilt so als großes Standardwerk der Science-Fiction-Literatur. Es geht um den Planeten Hyperion, wo ein Wesen für Angst und Schrecken sorgt, das Shrike, und eine Pilgergruppe, die sich aufmacht, dieses Shrike zu befragen, denn das Shrike agiert außerhalb von Raum und Zeit und kann deshalb Fragen beantworten. Und es behandelt halt so Themen wie verschiedene menschliche Schicksale, also so Heldenreise und Psychologie, okay. Und es ist halt so die ganzen Themen, die halt Science Fiction behandeln. Es gab auch eine Spoiler-Alert-Folge dazu, die erklären das wahrscheinlich besser. Spoiler-Alert-Folge 9.
Verlinken wir in den Shownotes.
Genau. Spoiler-Alert 9, Chaos, Mensch, Maschine.
Okay. In welchem Grad ist denn das Universum ist so da vernetzt?
Ganz klassisch Space Opera Geschichte. Also es fällt unter die Space Opera.
Also so ganz klassisch wie Star Trek zum Beispiel, wo es also die Föderation gibt und alles ist irgendwie miteinander vernetzt.
Ja, also es ist schon ein bisschen mehr Fantasy als Star Trek. Also spielt irgendwie im 28. Jahrhundert. Also Star Trek spielt ja im 23. Jahrhundert und die Hyperion-Gesänge im 28. Jahrhundert. Die Erde ist zerstört worden durch irgendwie, ich glaube durch den großen Fehler. Irgendwie, also die Erde gibt es nicht mehr oder ist unbewohnbar. Und es gibt die Hegemonie, das ist ein Netz von Welten, die durch Fahrkäster, also sogenannte Fahrkäster, das kann man sich bei Mass Effect Mass Effect Portale vorstellen, so dass man halt durch ein Portal reist und dann zwischen Welten rum hin und her springt und es gibt halt dieses Weltennetz.
So ein bisschen eine Mischung aus Star Gate und Star Trek.
Genau, genau. Und ja, und das ist halt die Hegemonie, also so heißt dieser Verbund. Ja, also es, man kann sich nicht so wie Star Trek vorstellen, das ist ja so mit Warp-Antrieb und wissenschaftlich, und dort in Hyperion gesehen gibt es zum Beispiel ein Baumschiff, der Kreuz, der Tempelritter. Das ist halt ein riesiger Baum, also wirklich wie mit Ästen und Blättern, und ja, und dieser Baum schwebt halt durchs Universum, und das ist halt dieses Schiff. Also kann man auch irgendwie organische Raumschiffe bauen. Und ja, es hat noch mehr Fantasy-Anteil wie Star Trek.
Das klingt ja schon mal interessant.
Das ist auch sehr interessant. Und ja, und ja, also diese Picker-Gruppe sucht halt nach diesem Shrike, weil es gibt eine KI, die so gut ist, dass sie die Zukunft fast vorausberechnen kann. Es gibt nur eine Variable, die sie nicht berechnen kann, und das ist der Shrike. Weil dieses Shrike nicht linear in der Zeit lebt, sondern in der Zeit hin und her springen kann und dadurch die Zukunft unberechenbar macht. Und diese Picker-Gruppe soll jetzt halt dem Shrike die Frage nach seinem Geheimnis schicken, weil man weiß auch nicht, wo das herkommt, damit diese KI die Zukunft vorausberechnen kann. Okay. Und das ist so der Anfang der Hyperion-Gesänge, und das baut sich dann halt noch ganz aus. Also es sind zwei Bücher, einmal Hyperion und der Untergang von Hyperion, und noch zwei Nachfolgebücher, die Endymion heißen.
Hast du schon mal Menschen wie Götter gelesen?
Nein.
Das steht bei mir auch noch auf der Leseliste. Da habe ich erst in die ersten 100 bis 150 Seiten reingelesen, was gar nichts ist bei dem Buch, weil das so ungefähr 1000 Seiten insgesamt hat.
Ja, Hyperion Gesang hat auch so 1000 Seiten.
Und das, was sie auf den ersten 100 Seiten schon raushauen, ist auch schon ganz schön interessant. Da gibt's ja. Ich weiß nicht, ob das die Erde ist, das ist die Erde, der Heimatplanet, wo die Geschichte startet quasi, und die Erde ist mit einem Netz von KI überzogen, und jeder Mensch hat quasi seinen eigenen KI-Beschützer.
Aha.
Und das ist ganz cool. Zum Beispiel, wenn man eine heiraten will, fragt man halt die KI, ja, wie 4% kompatibel sind wir denn? Und dann spuckt die KI so eine Zahl aus.
Aha, okay. Das klingt sehr interessant. Das heißt Menschen wie Götter. Wie heißt das auf Englisch?
Von Sergei Snegov. Also das ist auch ein Russe. Ein Russe oder ein Pole, glaube ich. Ja, ein Russe. Russische Fantastik. Das hat Holgi mal empfohlen.
Ja, ja. Ich schreibe ja meine Hausarbeit über sowjetische Science-Fiction-Literatur.
Okay.
Aber da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Die Hausarbeit muss ich noch schreiben. Aber ja, das ist nicht verwunderlich, dass die Russen da viel geleistet haben. Aber das ist jetzt gar nicht, was wir besprechen wollten. Wir sind etwas abgeschworfen.
Ja. Ich will nur kurz den Bogen fertig machen.
Ja.
Weil da wird auch relativ viel schon angeteasert, was wahrscheinlich später noch weitergeführt wird. Zum Beispiel nehmen sie in dem Buch als Antrieb, sie können Materie nehmen und das in Zeit umwandeln oder Zeit in Materie umwandeln, wodurch sie sich halt relativ schnell bewegen können. Und sie haben angefangen, alle anderen Planeten im Sonnensystem quasi zu terraformen, dass sie da irgendwo künstliche Sonnen installieren und solche Dinge.
Ja, also bei den Hyperion-Gesängen ist es einerseits mit diesen Sprungtoren gelöst, aber es gibt auch so Kryoschlaf, also dass man eingefroren wird, und dann wird immer von der Zeitschuld geredet. Also dass man zum Beispiel zwischen zwei Planeten mit einer Zeitschuld von 3 Wochen hin und her reist. Das heißt einfach, dass man eingeschlafen wird und für 3 Wochen dann in Kryoschlaf oder wie man das dort nennt, einer kryonischen Fuge verbringt, okay, mit einem kryonischen Divan. Das ist alles sehr, sehr, mit Fugen und Divan und sehr, sehr fantastisch. Und dann hat man halt diese 3 Wochen ist man dann halt quasi nicht gealtert.
Cool.
Und dann gibt's auch so, es geht dann auch größer, so, man kann dann zum Beispiel zwischen dem Hauptplanet und Hyperion, hat man so eine Zeitschuld von 4 Jahren. Und es gibt dann auch eine Geschichte von einem Pater, der einen anderen Pater nach Hyperion begleitet, und der kehrt dann halt mit einer Zeitschuld von 8 Jahren zurück. Und, ist halt mit seinen ganzen anderen Studienkollegen, ist er dann 8 Jahre jünger als die, weil die 8 Jahre gealtert sind, und er war halt 8 Jahre in Kryoschlaf. Und, diese ganze Zeitstruktur, also dass wir so das Konzept von Altersgruppen oder Peergroups haben, das ist halt dort vollkommen aufgeweicht, weil die Menschen halt im Laufe ihres Lebens mehrere Jahrzehnte oder mehrere hundert Jahre in Kryoschlaf verbringen und halt unterschiedlich schnell altern.
Also Zeitschuld hat jetzt auch nichts mit Zeitschulden dann zu tun, dass irgendwie, man die am Ende des Lebens zurückzahlt.
Ja, irgendwie muss man die bezahlen oder es wird auch immer von Kosten geredet, also dass das viel kostet, aber soweit bin ich noch nicht, dass das genau erklärt wurde. Ich weiß nur, dass Zeitschuld halt heißt, wie lange man in Kryoschlaf verbringt und diese Zeit halt quasi nicht lebt.
Okay.
Aber es wird halt auch immer viel von Kosten geredet, dass so viel Zeitschuld irgendwie so und so viel, dass das irgendwie der Hegemonie viel Geld kostet und solche Sachen. Ja, das ist jetzt halt so der Anfang.
Ja, dann können wir jetzt hier die Klammer drum zumachen.
Genau, und das war der Abschweifteil.
Und jetzt kommen wir mal zum ersten Thema. Du warst im Kino.
Ja, ich war gestern im Kino und du warst am Donnerstag im Kino und wir waren im gleichen Film, nämlich How to Train Your Dragon 2 oder auf Deutsch Drachenzähmen leicht gemacht 2. Und wer uns auf Twitter folgt, der weiß, dass wir ziemlich gehypt auf diesen Film waren. Jetzt gerade
vom
ersten Film her. Ich habe den ja erst vor kurzem gesehen, vor einem Monat oder zwei, und du wahrscheinlich schon länger her. Und wir beide uns, nachdem wir beide diesen Film gesehen haben, sehr drauf gefreut haben.
Ja, ich habe den Film lustigerweise während meiner Ausbildung gesehen und da hatte ich eigentlich so die Meinung, naja, es gibt ja keine guten Animationsfilme mehr. Der letzte gute Animationsfilm ist mit Findet Nemo gewesen und danach kam nur noch Mist.
Dem würde ich widersprechen, aber red mal weiter.
Und dann habe ich halt mir so Filme übergeholfen gekriegt während der Ausbildung und habe die in der Berufsschule so peu à peu abgearbeitet und habe gedacht, okay, jetzt guckst du halt mal diesen einen Animationsfilm, der da liegt, Drachenzähm leicht gemacht, und war danach total geflasht. Wahrscheinlich auch, weil ich gar nichts erwartet habe, war der Flash-Moment noch um einiges stärker.
Ja. Was hat denn Drachenzähm leicht gemacht 1 für dich ausgemacht?
Ich fand die Story an sich schon total interessant. Also,
das ist ja eine Buchvorlage. Es ist ja nach einem Buch verfilmt worden.
Okay.
Aber, ja.
Dass sie sich am Anfang relativ viel Zeit nehmen erstmal. Nachdem Hicks den, ach, wir müssen jetzt erstmal einen Spoilerwarnung rausgeben.
Für den Einser
noch nicht. Okay.
Ja, also das wird ja auch schon im Trailer verraten. Also es geht halt darum, es gibt ein Wikingerdorf, das Burg heißt. Und dort leben halt Wikinger und was so Wikinger halt machen, die kämpfen halt gegen Drachen.
Ja.
Bis halt der Sohn des Häuptlings eines Tages
der typische Nerdloser ist.
Genau, der ist halt so ein bisschen, der ist halt gar nicht so der typische Wikinger-Typ, also so ein bisschen schmächtig und kann halt ziemlich gut mit Technik umgehen oder was halt so Wikinger-Technik ist, also arbeitet in der Schmiede und macht halt so Erfindungen, so Katapulte und so ein typischer Geek halt, so ein Technikfanatiker.
Das ist quasi fast mein Lieblingscharakter, der da in der Schmiede arbeitet. Grobian, den finde ich so großartig.
Da gibt's auch eine schöne Anekdote bei Drachenzähm leicht gemacht 2, aber dazu gleich mehr.
Ja.
Und der schießt halt eines Tages einen Drachen ab, was er bevor noch nie geschafft hat, und das auch so sein Makel in dieser Gesellschaft war, dass er einfach nicht stark genug ist, um Drachen zu bekämpfen, und das auch nicht irgendwie will oder am Anfang schon möchte. Und dann baut er halt eine Balliste oder ein Katapult und schießt halt einen Nachtschatten ab. Und das ist halt so ein legendärer Drache, der unglaublich schnell fliegen kann und dadurch sehr schwer zu bekämpfen ist. Und den schießt halt an, so dass er nicht mehr fliegen kann.
Ja, natürlich glaubt ihm das niemand.
Ja.
Und was du als Twist im Setting ein bisschen vernachlässigt hast, ist, dass der Dorfoberste, haut drauf der Stoische, quasi sein Vater ist.
Das habe ich gesagt, der ist der Sohn vom Häuptling.
Ach so, okay.
Aber vielleicht ja.
Also. Aber haut drauf der Stoische ist ja quasi der Prototyp Wikinger. Mit einem langen roten Bart und
Ja, es ist im Grunde
Muckis. Halber wie bei Wiki.
Genau. Ja, und er tötet dann diesen angeschossenen Drachen nicht, sondern fängt an zu beobachten. Also er verhält sich halt wie so ein Naturforscher.
Ja.
Er hat auch immer sein Notizbuch dabei und macht da sich Notizen und dann fängt er an, diesen Drachen, der in einer Schlucht gefangen ist und dadurch, dass er nicht mehr richtig fliegen kann, da auch nicht mal rauskommt, davor fängt halt an, diesen Drachen zu beobachten.
Ja, davor kam auch direkt die Szene, wo ich das erste Mal in dem Film Gänsehaut hatte.
Welche?
Wo er den Drachen freischneidet und sich überlegt, bringe ich ihn jetzt um oder nicht, und ziemlich schnell feststellt, okay, ich kann keinen Drachen töten. Dann schneidet er ihn frei. Und dann kommt kurz der Moment, wo es echt hätte gefährlich werden können und dann der Drache einfach abhaut.
Ja.
Das fand ich schon allein vom Sound relativ großartig gemacht und ja. Die Inszenierung allein dieser Szene ist großartig.
Ja, also dieser Film ist sehr, sehr emotional und kriegt das auch sehr gut hin, Emotionen, was bei Animationsfilmen immer so ein bisschen schwierig ist, so Emotionen zu erzeugen, die nicht sofort total klischeehaft und übertrieben sind, sondern einfach so Angst oder Spannung oder Freude oder Traurigkeit zu erzeugen, gerade im zweiten Film auch. Das machen die sehr, sehr schön.
Ja, und den Rest vom Film kann man eigentlich in ein paar Sätzen
erklären. Ja, also jetzt kurzer Spoiler-Alert, zu Drachenzähmen leicht gemacht 1. Aber im Grunde ist es, ja.
Ab dem Moment teilt sich das quasi in zwei Handlungsstränge auf. Der erste Handlungsstrang ist, dass Higgs von seinem Vater dazu agitiert wird, quasi Drachentraining zu machen, um zu lernen, wie man Drachen tötet. Und das entwickelt sich halt so langsam. Grobian ist da der Trainer. Und auf der anderen Handlungsebene nehmen sie sich echt viel Zeit, diese Beziehung zwischen Higgs und Ohnezahn zu entwickeln.
Genau, also dieser Drache, er gibt ihnen dann einen Namen, nämlich Ohnezahn, oder wie ich in Englisch wesentlich besser finde, Toothless. Also das ist irgendwie besser als Ohnezahn, das klingt komisch.
Ja, weil er einziehbare Zähne hat.
Genau, also er denkt erst, er hätte keine Zähne, stellt dann ziemlich schnell fest, er hat Zähne, die sind halt nur einklappbar. Er hat sozusagen Donaldisten wissen, was ich meine, eine fehlmannische Kapsel, weil die Enten in Entenhausen haben ja auch einziehbare Zähne. Und dann hat sich mal ein Donatist hingesetzt und das erforscht. Und nachdem wurde es jetzt benannt. Und das ist die sogenannte fehlmannsche Kapsel, wo die Enten ihre Zähne einziehen können. Und diese Kapsel hat ohne Zahn jetzt auch. Und hat auch, und durch diesen Anschluss, er hat einen Schwanz und auf diesen Schwanz und so zwei Flossen, womit er in der Luft navigieren kann. Und eine davon wurde durch Higgs Schuss abgeschossen. Und
deswegen er nicht mehr abheben kann.
Genau. Und dann baut ihm Higgs halt ein Gestell, wo er halt als Reiter dieses Drachens diese Schwanzflosse steuern kann und einerseits Toothless damit möglich zu fliegen, aber andererseits ihn auch steuern kann.
Ja, und in der Handlungsebene wird das halt, in dem Handlungsstrang wird das halt immer mehr, entwickelt er immer mehr an dem Gerät, dass er das besser steuern kann und so weiter.
Ja.
Und gleichzeitig lernt er von ohne Zahn gewisse Sachen über Drachen, die er wiederum im Drachentraining verwenden kann.
Ja, er wird halt so ein bisschen der Drachenflüsterer. Also zum Beispiel haben Drachen Angst vor Aalen.
Ja, das ist so großartig.
Er muss dann mit anderen Jugendlichen aus seinem Dorf das Drachenkämpfen trainieren und wird halt vom Schmiedemeister des Dorfes Grobian, dessen Hand von einem Drachen abgebissen wurde und er jetzt da verschiedene Prothesen hat, wie ein Hammer oder ein Streitkolben, wird er halt trainiert in so einer Arena und er erkennt halt ganz schnell, dass man Drachen nicht nur bekämpfen kann, sondern sie auch zähmen kann oder einschüchtern kann, indem man ihnen halt Aalen vorwirft oder sie irgendwelche Bewegungen, man kann sie hypnotisieren sozusagen, also wie so Schlangenbeschwörer.
Man kann sie an gewissen Triggerpunkten massieren, wo sie dann einfach umfallen.
Genau. Und dadurch wird
sie verhalten sich auch relativ katzenhaft bei Lichtpunkten zum Beispiel, wo sie einfach hinterher springen.
Ja, das ist ja meine Theorie, warum Drachenzähmen leicht gemacht so erfolgreich ist, weil sie erkannt haben, was mag das Internet am meisten? Katzen. Machen wir einfach einen Film über Katzen, aber ersetzen die Katzen durch Drachen. Also im Grunde sind das feuerspeiende, fliegende Katzen mit Schuppen. Aber sie sind halt genauso arrogant. Also sind nicht wie Hunde, die dann total ergeben ihrem Meister sind, sondern haben auch schon irgendwie ihren eigenen Willen. Und sind manchmal ein bisschen bockig und sind halt eigentlich Katzen. Und er tut dann so, als wäre der total tolle Drachenbekämpfer, weil er halt immer die Drachen einschüchtern kann. Und alle sind so erstaunt, dass dieser Higgs auf einmal, oder wie im Englischen heißt, Hiccup, auf einmal so gut mit Drachen umgehen kann.
Jetzt kommt dann...
Ja, ich glaube, das können wir einfach überspringen. Wir sagen einfach, im Laufe der Ereignisse von Film 1
genau.
Passiert es dann halt, dass dann am Schluss...
Die Plotstränge werden dann halt wieder zusammengeführt.
Genau, und das müssen wir jetzt ja nicht verraten, aber am Schluss reitet dann das ganze Dorf auf Drachen.
Ja.
Und Drachen sind jetzt halt die Freunde von Wikingern. Oder von diesem bestimmten Dorf Burg.
Ja, da stecken noch echt viele interessante Dinge drin, die man aber auch selbst entdecken kann.
Genau.
Zum Beispiel das mit dem Vater, dass er ja quasi während der Zeit ausgezogen ist, um das Drachennest zu suchen und gescheitert zurückkehrt erstmal.
Ja, ja.
Und da quasi die Botschaft mitgeteilt bekommt, dass sein Sohn jetzt hier echt gut mit den Drachen ist und dafür ausgewählt wurde, den seine erste Tötung.
Ja, genau.
Zu vollziehen.
Das ist dann so der erste Klimax dieses Films.
Ja.
Ja, aber wir wollen ja nicht über diesen Film reden, sondern über Drachenzähmen leicht gemacht. Zwei. Das machen wir jetzt erstmal spoilerfrei. Also der Film fängt an. Alle Wikinger reiten auf Drachen. Und ohne Zahn ist es schon ein bisschen gealtert. Also dieser zweite Film, das ist mehr so ein Coming-of-Age-Film für Hiccup oder Hicks auf Deutsch.
Ja.
Er ist schon ein bisschen erwachsen, hat so ein bisschen leichten Bartschatten und es ist mehr so, also im ersten Film, wie alt war er da, so 14, 15?
Ja, es ist 5 Jahre später.
Ja, und es ist so 18, 19, 20. Nee, stimmt, er ist jetzt genau 20 in dem Film, das wird auch öfters gesagt.
Aber wollen wir vielleicht erstmal noch kurz das für davor besprechen?
Was?
Also, wo hast du den Film geguckt?
Im Kino.
Wie hast du den Film geguckt?
Ach so, also ich habe ihn in 2D und Original geguckt, weil es keine englische Fassung bei uns in Tübingen gibt. Und ich 3D bei Animationsfilmen nicht unbedingt nötig finde. Und das ist halt immer so eine Sache, dann ist halt der Film dunkler und mit der Brille ist das halt auch nicht so angenehm und ist auch teurer. Und da habe ich mir gesagt, den kann ich auch in 2D schauen.
Ich habe den in 3D Original geguckt und ich fand das 3D echt gut umgesetzt.
Ja, ja.
Also bei den
wir sind ja auch ein bisschen Podcast-Universums-referenziell. Und jetzt gerade in der Printheit wurde ja besprochen, wie Alexandra gesagt hat, dass sie 3D vollkommen oder meistens total unnötig findet und das Kinoerlebnis kaputt macht. Und ich stehe halt der Sache so gegenüber, 3D ist nur bei bestimmten Filmen wirklich notwendig und ich gehe auch ganz bewusst in einen 3D-Film. Um das 3D zu erleben, wenn es nicht anders geht, wenn ich die Wahl habe.
Ja, ich bin da auch bewusst in das 3D reingegangen. Man braucht es nicht unbedingt bei dem Film, aber es untermalt einige Effekte ganz schön.
Ja, das merkt man schon, dass da einige Szenen auf 3D angelegt sind, aber sowas stört mich halt einfach, dass man sagt, oh, wir haben jetzt den 3D, dann müssen wir jetzt irgendwie so eine Szene machen, wo irgendwas aus dem Bild rauskommt und dann fast den Zuschauer berührt.
Naja, nicht bloß das halt. Die Hicks und ohne Zahn Fliegeszenen sind halt in 3D nochmal um einiges genialer.
Ja, aber ich fand, das ist halt gerade bei diesem Film nicht nötig, vielleicht mal wieder bei einem anderen. Also zum Beispiel Guardians of the Galaxy werde ich mir auf jeden Fall in 3D anschauen und dafür werde ich wahrscheinlich auch in Cinemax gehen. Weil das einfach, aber genau, du hast ihn dir 3D angesehen und du fandest, dass das 3D da vollkommen gut eingesetzt wurde.
Ja, es wurde gut eingesetzt, genau.
Ja, das ist gut.
Und die Synchronisation ist ja meistens auch so ein Thema. Das ist
so eine Sache. Also wenn man es gewöhnt ist, wenn man viele Filme auf Deutsch schaut, fällt das auch nicht so mehr so auf. Also ich merke das zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, fast nur noch Filme in Englisch zu schauen, wenn sie in Englisch gemacht wurden.
Das mache ich mittlerweile auch nur noch.
Und wenn ich dann mal im Fernsehen irgendwie eine deutsche Serie oder eine deutsch synchronisierte Serie oder einen Film sehe, dann ist das total komisch. Und jetzt musste ich mich auch erst bei dem Film wieder dran gewöhnen, den Film auf Deutsch zu sehen, weil man dann total merkt, dass das nachsynchronisiert wurde. Also bei Animationsfilmen ist das nicht so schlimm, weil das ja sowieso immer nachgesprochen wird.
Aber für mich ist das eher bei den Filmen so ein Effekt wie bei den Simpsons. Die Simpsons hat man ja eigentlich, wenn man sie hier auf Pro7 geguckt hat, die ganze Zeit auf Deutsch gesehen, so dass über die Original-Synchro erstmal etwas komisch wirkt.
Ja,
natürlich. Und bei Drachenzähmen habe ich halt auch den ersten Film so total gehypt, dass ich ihn gefühlt 10-mal in deutscher Synchronisation gesehen habe, bevor ich die englische das erste Mal gesehen habe. Und da hat man sich dann auch schon so an die Stimmen gewöhnt, dass es dann auch wieder komisch wirkt. Und von der Qualität her finde ich das auch gar nicht so schlecht gemacht. Also, es gibt schlechtere Synchros, um es mal so auszudrücken.
Ja, ich würde mal sagen, also jeder Film ist mehr oder weniger gut synchronisiert. Aber es ist halt, man merkt es halt einfach. Synchronisation, gerade bei Realfilmen, merkt man es einfach, wenn man viel Englisch schaut, dass da irgendwas von der Tonqualität anders ist, dass weil gerade bei Realfilmen ja viel direkt am Set aufgenommen wird.
Ja.
Und da einfach die Tonatmosphäre komplett anders ist, als wenn man das nachsynchronisiert aus dem Studio heraus.
Das merkt man schon, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass bei dem Drachenzähmen-Film die Sprecher das schon ziemlich gut hingekriegt haben, so das Feeling rüberzubringen und so sich erstmal reinzufühlen und zu sehen, wie sie das auch wirklich sprechen müssen.
Ja, ja, ja.
Das ist auch in der deutschen Synchro relativ gut gelöst.
Nee, also ich finde das ja auch schon gut. Sie haben ja keine Promis genommen. Das ist ja das große Problem in Deutschland, dass wir fast keine Synchron- oder generell Sprecherkultur haben, sondern wir haben vereinzelt berühmte Sprecher wie David Nathan, Detlef Bierstedt oder wie heißt die eine Piratin in Berlin, die spricht durch Schwänzchen Babe und solche Sachen.
Okay.
Die bei dieser Bomber-Harris-Aktion dabei war.
Anne Helm?
Anne Helm, genau, die ist auch Synchronsprecherin von Beruf her.
Ach, wusste ich gar nicht.
Ja, die habe ich bei WMR mal gehört.
Okay.
Also er hat so Sachen wie Schweinchen Babe und solche Sachen gesprochen.
Da kennst du sicherlich auch diesen einen furchtbaren Synchronsprecher, der SpongeBob, Ferkel und die ganzen...
Ja, genau. Das ist halt das Problem, gerade David Nathan, der spricht halt so Leute wie, der spricht Christian Bale und Johnny Depp zum Beispiel. Und dann haben halt im Grunde diese beiden Schauspieler die gleiche Stimme.
Ja.
Und er spricht dann auch noch Hörbücher. Und dann kommt es halt so vor, dass dann Christian Bale irgendwie ein Hörbuch vorliest. Und dann lädt man halt Promis ein. Dann dürfen mal die Klitschko-Brüder irgendwie Sachen einsprechen oder
ja. Wo war das? Oder bei Findet Nemo.
Ich habe diesen Christian Trailer gesehen.
Christian Kramitz und Anke Engelke war bei Findet Nemo, dann
ich hab diese beiden
komischen Rapper-Typen.
Genau, da dürfen wir Promis den was einsprechen, damit man die aufs Plakat drucken kann und dass die Leute dann wegen denen reingehen. Dann sagen, guck mal, das sind ja die Klitschko-Brüder und die sprechen ja total lustig. Und das ist dann halt, macht halt die Sprechernkultur in Deutschland kaputt.
Ja.
Und deswegen habe ich halt aufgehört, synchron zu schauen. Und jetzt sind auch Hörbücher viel besser, weil jetzt die Stimmen nicht mehr so vorbelastet sind.
Mhm.
Also ein Detlef Bierstedt, der wirklich, oder David Nathan, das sind extrem gute Sprecher, die haben eine extrem sehr schöne Stimme. Und die kann man jetzt auch viel mehr wieder genießen.
David Nathan, wen spricht der so?
Christian Bale, Johnny Depp.
Okay, ja, da habe ich eine Stimme dazu jetzt gerade
im Kopf. Detlef Bierstedt hat zum Beispiel bei dem Spiel Skyrim, falls ihr das was sagt.
Ja, da habe ich aber nicht so viel reingespielt.
Ja, der hat zum Beispiel bei Skyrim 3 verschiedene NPC-Charaktere gesprochen.
Okay.
Was dann schon auffällt, weil der auch eine sehr markante Stimme hat.
Das Einzige, was ich mir von Skyrim eingeprägt hatte, ist, I used to be an adventurer like you, but then I used to.
Ja, und... Ja, deswegen stehe ich Synchronisation etwas zwiespältig gegenüber. Also ich bin keiner, der sagt, nein, nur das Original ist gut, alles andere ist Heresie. Ja. Das finde ich auch nicht. Also zum Beispiel die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Sachen sind ja durch die Synchro erst so ikonisch geworden.
Ja, die Synchro ist großartig.
Weil die sind ja viel ernster im Original. Und erst der Sprecher von Bud Spencer, also der Synchronsprecher, hat das ja etwas ins Klamaukig gezogen und auch diese Soundeffekte.
Okay.
Genau, das war gar nicht die Intention von diesen Filmen.
Das sind nur im Deutschen so klamaukige Filme, oder was?
Also die ganzen Sprüche von Bud Spencer.
Ja.
Die sagt er so nicht im Englischen oder nicht so klamaukig. Die sind im Original viel ernster gedacht. Also wahrscheinlich sind sie dann auch auf diese Welle in späteren Filmen aufgesprungen, als sie erkannt haben, dass die Leute das so haben wollen. Aber es war nicht so gedacht und erst durch die deutsche Synchro. Oder wenn wir jetzt mal überlegen, bei so keine Synchronisation, aber eine Übersetzung, Donald Duck, Karl Bucks Comics sind ja erst durch Erika Fuchs zu dem geworden, was sie heute sind. Also erst die Übersetzung von Erika Fuchs hat das ja zu dieser Ikone gemacht. Und deswegen gibt es ja diese Donaldisten auch nur in Deutschland. Weil die Amerikaner Erika Fuchs nicht haben.
Die Schnurli-Szene ist auch von ihr, oder?
Ja, yeah. Schnurli, was ficht dich an? Das ist ihr Werk. Und deswegen finde ich, dass man Übersetzung und Synchronisation nicht von Grund auf verteufeln sollte, aber es auch vieles kaputt machen kann.
Und jetzt, um wieder auf diesen Film zurückzukommen, das ist halt echt eins von den Beispielen, wo sie es gut gemacht haben.
Ja, ja.
Und ich finde auch die Wahl des Akzents für die Wikinger ziemlich gut.
Ja, also zum Beispiel Krobian, der dann einen hamburgischen, also mehr so nordischen Dialekt, Herr Martinsen würde wahrscheinlich das etwas genauer definieren können, hat.
Ich glaube, Herr Martinsen würde das gar nicht gefallen, weil der sich auskennt und das bestimmt eher so ein Mischmasch ist.
Ja, also er spricht halt sehr so seinen norddeutschen Dialekt. Ich weiß, die anderen habe ich jetzt gar nicht so erkannt. Vielleicht kannst du da etwas mehr zu sagen.
Also naja, eigentlich, das klingt mir alles so nordisch, so ein bisschen.
Ja, ja, also so das Nächste, was an Deutschland halt an Wikingern drankommt. Ach so, jetzt, was mir einfällt, ich habe den Trailer zu Planes 2 gesehen.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Und da ist die ganze Hagen-Dynastie, also es gibt Eva Maria Hagen, Cosma Shiva Hagen und Nina Hagen sprechen jeweils eine Rolle.
Ja. Hast du auch diesen abartigen Trailer gesehen von Zwerge?
Abartig, Untermenschen-Trailer oder was?
Nee, von Sieben Zwerge.
Mit welchem, meinst du jetzt den mit Otto?
Den mit Otto, den 3D-Animierten.
Nee, den kenne ich nicht.
Den haben sie bei mir gespielt. Den fand ich schon vom Trailer unterirdisch, den Film.
Ich kenne nur die Real Sieben Zwerge mit Otto und Ralf Schmitz und so.
Ja.
Wo diese ganzen sogenannten Comedians mitgespielt haben.
Ja, naja, das bringen sie jetzt halt nochmal einen Film raus in 3D animiert.
Ja. Muss nicht sein, kann man machen. Nee. Aber es gibt auch Sachen wie Transformers, die, ja. Das in einem anderen Podcast.
Ja. Und dabei wird das wahrscheinlich noch einer der besseren deutschen Filme, von wenn man vom Trailer ausgehen kann.
Was?
Der neue Otto-Film halt.
Ja, also ich finde, Transformers kann man anschauen, wenn man halt einfach das schafft, sein Gehirn mit der Kinokarte abzugeben.
Ja.
Dann geht
den habe ich noch nicht gesehen.
Also ich würde sagen, diesen Film kann man sich anschauen, wenn man das ertragen kann, sich einfach 2 Stunden lang ins Gesicht schreien zu lassen.
Okay.
Wenn man das, also es gibt Leute, die einfach so sagen, ich schaue mir jetzt mal einen Blockbuster an und ich will da jetzt nicht viel denken, ich hatte einen langen, harten Arbeitstag hinter mir, komm, Transformers, das sind Autos, die sich in Roboter verwandeln und auf Dinosauriern reiten, das klingt doch cool.
Auf Dinosauriern reiten, die aus Robotern bestehen.
Genau, genau.
Und wen befahren im Sonnenhintergrund.
Das ist fast schon so absurd, dass man das als groteskes Theaterstück einordnen kann. Also neben Franz Kafka die Verwandlung kommt dann Transformers 4.
Und wahrscheinlich auch neben Godzilla, oder?
Godzilla fand ich gut. Also es gab viele, die sagen, Godzilla, die Story war nicht so schön. Ich sag einfach, Godzilla schaut man nicht wegen der Story, sondern wegen Godzilla. Das ist kein Film. Es gab irgendwie ein Review, da habe ich nur den Anfang gelesen, da sagt also Transformers oder auch Godzilla, das sind die ersten posthumanen Blockbuster, wo die Menschen keine Rolle mehr spielen.
Ja, kann sein.
Godzilla spielen die Menschen keine Rolle, in Transformers spielen die Menschen keine Rolle, sondern es geht um Roboter, es geht um Riesenmonster. Und das ist gerade der Weg, wo Hollywood hinsteuert, in diese posthumane Blockbuster-Zeit. Die wird auch vorbeigehen, das ist keine Frage, genauso wie gerade das Scripted Reality-TV wieder aus dem Fernsehen verschwindet. Aber da müssen wir jetzt einfach mal durch.
Ach so, das verschwindet gerade wieder. Ich verfolge gerade Fernsehen gar nicht mehr.
Deswegen also ich auch nicht, aber nicht ich höre, um einen Podcast zu pluggen, die Medien-Coup. Das ist ein Podcast, der von Kevin Körber, einem ehemaligen Giga-Mitarbeiter, und Dominik Hammes gemacht wird, die sich einmal die Woche oder alle 2 Wochen zusammensetzen und über das deutsche Fernsehen reden oder über die deutsche Medienlandschaft.
Ja.
Kann man durchaus anhören. Also gerade wenn man kein Fernsehen schaut, aber so ein bisschen informiert bleiben möchte, das ist schon sehr gut. Und auch sehr lustig gemacht. Also die können wirklich gut unterhalten.
Aber wollen wir jetzt mal auf den Film einsteigen?
Ja, wollte ich schon die ganze Zeit, aber du hast mich immer abgehalten.
Das Ding.
Muss ich jetzt erst patzig werden.
Das Ding ist, wir brauchen ja jetzt nicht so unbedingt die Handlung nachzuerzählen. wir können ja eher die Leute auffordern, sich den Film anzuschauen, und weil der ist echt gut.
Ja, aber
und dann einzelne
Spoiler-Alert abgeben, dass wir jetzt den Film spoilern.
Machst du eine Kapitelmarke rein?
Ich mach Kapitelmarken. Also wenn euer Podcatcher Kapitelmarken unterstützt, was er eigentlich sollte, dann könnt ihr das jetzt einfach überspringen und das nächste Thema einschalten. Wir werden jetzt Drachenzähm leicht gemacht 2 spoilern bis zum Erbrechen.
Genau.
Ja. Also.
Was hast du erwartet? Und was hast du vorgefunden, um mal die Holgi-Frage zu stellen?
Ich habe den Trailer schon gesehen. Und in diesem Trailer wurde ja fast schon der ganze Film erzählt, was mich ein bisschen gestört hat. Also das
machen die meisten Trailer.
In dem Film wurde zum Beispiel schon verraten, dass er seine Mutter trifft. Was ich unglaublich frech fand, dass sie das gemacht haben.
Ja.
Und auch schon die ganze Handlung mit Dragon Drogo Blutfaust. Drogon Bluterfaust. Und das wurde schon alles dort erzählt, und das fand ich halt einfach, es geht einfach nicht. Das sind einfach so Sachen, die man bei Trailern, die zwar vorkommen, aber die eigentlich nicht, derjenige, der diesen Trailer geschnitten hat, sofort gefeuert, fristlos, ohne Abfindung. Zum Beispiel ist mir bei dieser Mutter, das ist mein erster Punkt aufgefallen, das ist im Grunde Jane Goodall. Also die, ich weiß nicht, kennst du Jane Goodall?
Nee.
Das ist die Forscherin, die mit Primaten gelebt und diese Primatenforschung vorangetrieben hat oder im Grunde erfunden hat.
Bei dem Planet der Affen?
Nein, das ist eine echte Frau.
Ach so.
Jane Goodall hat ganz lange quasi mit den Affen im Urwald gelebt. Also so wie Hiccups Mutter, ich glaube, die Valka heißt die, hat sie halt mit diesen Affen gelebt und sie halt erforscht und halt so Meilensteine in der Primatenforschung gebracht oder vorangebracht. Und Hiccups Mutter, die Valka heißt.
Ah, jetzt weiß ich, da gab es auch mal eine Simpsons-Folge zu der Frau.
Genau. Die ist auch mehr oder weniger berühmt dadurch. Valka ist halt Jane Goodall der Drachen. Also sie hat sich ja komplett diesen Drachen angepasst. Also sie trägt diese Maske, sie hat diesen Stab, womit sie dieses Drachenzischen nachmachen kann.
Ja.
Und
womit sie sich von Flügeln runtergleiten lassen kann. Genau. Und
also sie reitet ja nicht auf Drachen, sondern sie kann ja mehr oder weniger auf denen freihändig stehen.
Ja, sie kann über die Drachen rüberlaufen, von einem auf den anderen.
Genau. Also sie hat sich komplett diesen Drachen assimiliert oder integriert und hat sich auch mehr oder weniger den Drachenkönig unterworfen. Und das fand ich schon sehr gut, dass sie das so gemacht haben. Ich habe ein bisschen die Trivia gelesen und zum Beispiel war es so gedacht, dass Valka die Antagonistin dieses Filmes werden soll und Drogo Blutfaust erst im nächsten Film erscheinen sollte.
Okay.
Und dann haben sie diese ganze Storyline mit Drogo noch nachträglich reingeschrieben und Valka zu Verbündeten gemacht.
Also das mit der Mutter, das hätte echt mehr Impact gehabt, wenn sie das nicht in den Trailern mit aufgenommen hätten.
Genau, oder wenn sie diesen ganzen Film drauf angesetzt haben, dass er quasi da der große, große Twist ist, dass das seine Mutter ist und nicht sofort nach 10 Minuten im Film dann gezeigt wird.
Ja, weil im ersten Film wird ja das noch ziemlich emotional aufgebaut mit der
Szene, sie wurde halt von Drachen getötet.
Wo Haut drauf ihm dann auch den Helm schenkt und sagt, ja, das ist ein Brustpanzer von deiner Mutter. So haben wir sie immer bei uns.
Ja. Und das ist auch so ein bisschen im Film dann so ein bisschen aufgezeichnet, dass dann Hiccup sich so Sorgen macht, er weiß halt nicht, wer er ist, oder typisches Coming of Age, wer bin ich, was werde ich, was soll ich in meinem Leben machen, so typische Coming of Age Themen.
Ja, sagt, dann
kommt, ich bin halt nicht wie mein Vater und ich weiß halt nicht, wer meine Mutter ist.
Dann kommt gleich noch die Sache mit rein, ja.
Er soll halt Häuptling
dass werden. Dass er der Stammeshäuptling werden soll. Der was ja eigentlich auch in so einer patriarchalischen Gesellschaft wahrscheinlich so gang und gäbe ist, oder? Dass der Vater auf den Sohn sein Amt weiter vererbt.
Was ich halt schön gefunden hätte, was so ein bisschen Film diesen Film noch etwas perfekter gemacht hätte, wenn einfach er ist seine Freundin
Astrid,
genau, wenn die einfach Stammeshäuptling geworden wäre. Also sie hatte irgendwie Lust drauf, sie kann das auch irgendwie. Aber es ist halt in dieser Gesellschaft irgendwie nicht vorgesehen, dass sie Häuptling wird. Aber dass man einfach so progressiv ist, weil ist ja eh Fantasy mit Drachen und so, dass man sagt, ja, Hiccup hat jetzt einfach keine Lust auf Stammes Halbling, der macht das jetzt einfach, wie heißt jetzt, ich hab's schon wieder vergessen. Wer ist jetzt nochmal?
Ohne Zahn?
Nein.
Achso, Drago, Blut, nee, Astrid.
Astrid. Dass die dann einfach Halbling geworden wäre, aber ist halt nicht so. Es ist halt in diesem Film dann drauf etabliert, dass dann haut drauf der Stoische dann getötet wird. Das ist auch nur, das finde ich.
Das wollten wir doch erst später besprechen.
Was?
Das wollte ich eigentlich erst später besprechen.
Ja, jetzt ist schon vorbei.
Okay.
Wir haben doch eine Spoilerwarnung ausgegeben.
Ja, aber ich dachte, wir hangeln uns jetzt so an Point-of-View-Charakteren lang.
Okay. Also Hiccup will halt kein Halbling werden, sondern sein ganzes Leben eigentlich mit ohne Zahn durch die Lüfte reisen und die Welt entdecken.
Okay, ja.
Und dann trifft er halt auf Drachenfänger.
Dann habe ich am Anfang noch gedacht, jetzt teasern sie bestimmt was ein, was noch kommt, wo er so zu ohne Zahn sagt, vielleicht gibt's ja noch einen zweiten von deiner Art. Da habe ich schon gedacht, okay, da treffen sie bestimmt früher oder später im Film noch einen zweiten Nachtschatten.
Ja, aber war ja nicht so.
War ja nicht so, leider.
Also, aber er hatte dann doch sein Love Interest.
Ach so, ja, stimmt.
Der Drachen von der Mutter.
Stimmt.
Also entweder der Drache ist weiblich oder Geschlechterrollen bei Drachen sind nicht so genau definiert. Man kann ja jetzt nicht so genau sagen, ob vielleicht auch ohne Zahn weiblich ist, kann man ja nicht sagen.
Aber ich glaube, das ist schon definiert. Also am Ende rennen ja, wie heißt denn, Fischbein und Raffnus oder Taffnus, der männliche von beiden, rennen auf ihre Drachen zu und sagen, oh meine Gute oder sowas. Was ja schon impliziert, dass ihre Drachen Weibchen sind.
Ja, es kann ja sein, dass die da irgendwie das definieren, aber es wird ja nie explizit gesagt, ob ohne Zahn, okay, wird mit R angesprochen, aber
ja.
Zum Beispiel der Drache von der Mutter wird ja nicht genau gesagt, ob der jetzt männlich oder weiblich ist.
Genau. Und die Alphas wird auch nicht angesprochen, ob die männlich oder weiblich sind oder ob die einfach
genau, das
Drachen aus sich selbst erzeugen können.
Genau. Also Drachen legen ja meistens Eier. Und es wird auch nie gezeigt, ein eierlegender Drache wird dann nie in Action sozusagen gezeigt oder ein Drache, der halt das Nest beschützt, dass man jetzt irgendwie was draus schließen könnte, wer jetzt weiblich oder wer jetzt männlich ist.
Ja. Hat man überhaupt mal Dracheneier gesehen in den beiden Filmen?
Nein, es gibt nur Drachenbabys.
Genau. Die gibt's ja aber. Ja.
Ja, die spielen ja auch eine essentielle Rolle in diesem Film.
Was ist noch gesehen habe, so ein bisschen als Versuch, bloß um dieses Coming of Age mit reinzubringen, ist halt, dass sie so versucht haben, so eine Love Interest Story da reinzubauen zwischen Fischbein, dieser Raffnus-Taffnus-Schwester und wie heißt noch der Große mit den dunklen Haaren?
Keine Ahnung, der Sunny Boy.
Ja.
Die sich halt um die eine Zwillings- Schwester der Zwillinge streiten.
Genau.
Fand ich auch ganz lustig, dass sie halt auch dann so immer sagt, dass sie beide so ein bisschen komisch findet und sich dann in diesen muskulösen Drachenfänger verliebt.
Ja.
Und dann immer so ein bisschen hin und her schwingt. Also sie treffen halt auf diese Drachenfänger. Also gehen wir jetzt davon aus, dass die Leute den Film gesehen haben oder nicht?
Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass die Leute den Film gesehen haben.
Okay, also das fand ich halt so lustig, so, ich mag dich. Dann verrät sie, jetzt mag ich dich nicht mehr und dann schlägt er sich wieder auf ihre Seite und so, jetzt finde ich dich wieder cool.
Ja.
Das fand ich schon sehr lustig. Also ich fand alle Charaktere waren auf ihre Weise ziemlich cool. Also die Zwillinge waren ziemlich toll. Der Sunny Boy war jetzt auch nicht so der Klischee-Bully wie im ersten Film. Mhm. Und auch, wie heißt der auf Fleischklops reitet?
Fischbein.
Der war auch ziemlich cool drauf.
Ja.
Und also im Grunde waren alle Charaktere sehr, sehr schön gezeichnet.
Mhm.
Und
jetzt
wo wollen wir jetzt weitermachen?
Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt mal mit Grobian weiter.
Grobian,
das ist genau. Ein Ding, was mich so ein bisschen gestört hat. Im ersten Teil hat er ja eine wichtige Rolle. Er
ist halt der Trainer.
Er übernimmt das Drachentraining, er bringt quasi die Handlung erstmal ins Laufen.
Ja.
Den einen Handlungsstrang und bringt den auch echt voran. In dem Film fand ich eher, der ist mir so ein bisschen zu sehr zu einem Comic Relief verkommen.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Grobian schwul sein soll?
Nein.
Da steht nämlich in der IMDb-Trivia, das habe ich von kurz angesprochen, dass es gibt doch die eine Szene, wo Hau drauf dann Valka trifft und sie halt so ein bisschen
tanzen
und er sagt, ich habe halt nie geheiratet irgendwie, das ist mir viel zu viel Aufregung. Und dann gibt es noch einen anderen Grund. Und das spricht er halt nicht an.
Okay.
Und das soll so ein bisschen darauf hindeuten, dass er halt so schwul ist und auch offen schwul in dieser Welt ist, weil auch der Sprecher von Grobian dann immer so bei diesen Szenen dann oft er dann gesagt hat, das ist der Moment, wo Grobian sich outet. Und das ist so irgendwie jetzt Kanon in dieser Welt, dass Grobian homosexuell ist.
Okay, das macht ihn mir wieder etwas sympathischer.
Ja, also es, ja.
Aber selbst auch, wenn er das ist, es ist eigentlich auch egal.
Nee, das fand ich einfach coolen Einblick, also dass man da jetzt so
ja.
Das einfach so mal fallen lässt.
Dann kam der erste Moment, wo ich so ein bisschen feuchte Augen hatte, wo sie anfangen zu singen.
Ja, und tanzen, und das war halt so ein bisschen auf Happy Family machen.
Und dann kriegen sie es aber auch echt immer wieder gut hin, das gleich ins Sachen umzuschwenken, wenn dann Grobian mit eintaucht und diesen Ton ewig lange hält und
ja
also ich kann immer noch, ich bin fertig.
Also so ein bisschen, das dann auflöst die Szene, dass die dann nicht so ganz schwülstig ist.
Ja.
Ja, das ist echt toll. Und dass man auch merkt, also dass Hau drauf wirklich auch Gefühle hat und also so ein bisschen Charakterentwicklung hat einfach, dass er nicht nur dieser Vater ist, der...
Ja, Charakterentwicklung hat er ja wie Hulle eigentlich, hat er die meiste Charakterentwicklung von allen über die beiden Filme.
Ja, also am Anfang ist er halt so dieser typische Wikinger-Häuptling, Kampf, Trinken, Schlafen, Kampf... Dieser Kreislauf.
Ja.
Und irgendwie alles fürs Dorf.
Alles ist böse. Also Drachen sind böse. Böses muss ausgerottet werden.
Ja, und jetzt ist er halt so der eigentlich liebende Ehemann, der seine Frau vermisst hat.
Ja.
Und
der sich auch echt Gedanken macht, irgendwie muss ich meinem Sohn noch verklickern, dass das echt wichtig ist mit dem mit dem Häuptlingsposten.
Genau,
Dorf braucht einen Häuptling.
Ja. Und dass er dann auch seiner Frau dann nicht böse ist, sondern ja alles verzeiht. Sie sagt dann ja schon, ich weiß jetzt, was du sagen wirst, wie konnte ich nur unseren Sohn verlassen, aber dass er gesehen, dass das nicht funktioniert und ich nicht in einer Gesellschaft leben wollte, die Drachen tötet.
Ja.
Und er das dann ja, er hat das ja dann auch zwischenzeitlich erkannt und ihr dann auch alles verzeiht und dass sie dann eigentlich wie so ein frisch verliebtes Pärchen, er machte ja dann nochmal einen Heiratsantrag, was ich auch sehr schön fand.
Ja.
Das war so toll. Dass er dann nochmal um seine Frau wirbt. Was war denn die zweite Szene, die der dann Tränen in die Augen
kriegt? Nee, als nächstes würde ich jetzt erstmal noch kurz die anderen Charaktere abrunden. Okay. Also quasi diese Drachenfänger, dann würde ich nochmal kurz über Drago reden.
Okay, also wir haben diese Gruppe von Drachenfänger. Also im Grunde ist es ja nur dieser eine Charakter und ein paar
Statisten. Das war mir irgendwie unverständlich, wofür die da waren.
Ja, die sollten halt die Connection zu Drago machen.
Ja, aber irgendwie standen mir die ganze Zeit zu passiv rum.
Es gab halt diesen einen Typen, der so ein bisschen als so ein bisschen der fishy Character, also der so ein bisschen hin und her schwenkt, mal ist er auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite. Und
ja,
der halt so ein bisschen der Böse ist, der bekehrt wird dann.
Ja.
Also der dann halt diese Entwicklung vom ersten Film nochmal im Kleinen durchmacht, so von wegen, Drachen muss man bekämpfen und das sind wilde Tiere und der dann die Drachen lieben lernt und halt diese Entwicklung nochmal im Kleinen durchmacht. Das Bist war halt da? Seine Aufgabe.
Frau Kariert, sind Sie noch da?
Das ist der Herr Martin Sühler weg.
So, dann sind wir jetzt wieder da.
Okay, wir hatten kurze technische Probleme. Apple und, ja, ihr kennt das ja.
Ja.
Ist alles nicht so toll. Aber wir sind jetzt wieder da. Wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte was erzählt, aber ich weiß nicht mehr was.
Ja, aber bei dem Pishy Character. Und ich glaube, den haben wir auch ziemlich gut abgerundet. Und da können wir jetzt über Drago Bloodfest reden.
Ja, das ist so der große Antagonist. Da halt im Grunde Genghis Khan Abklatsch ist oder ja einfach die
ein sagt der ja ich hasse Drachen ich will alle Drachen töten
diese Reiterimperien
ja die Drachen um alle das Menschen jetzt, zu
Drachenimperien sind ja
Ja. Ist halt das irgendwie.
Ja.
Da war nicht viel mit Motivation oder so.
Ja, also ja,
da war nicht.
Auch das Ende, also wie er aufgelöst ja,
also im
wurde,
ersten war, Teil war die ja, Motivation von dem Hauptbösewicht auf alle Fälle nachvollziehbar als von Drago hier.
Wir waren im ersten Film der Bösewicht. Es gab doch keinen Riss. Es gab doch nur diesen Oberdrachen.
Ja, den meine ich jetzt als Bösewicht.
Ja, weil
das er wird ja die ganze Zeit von den Drachen gefüttert und dann kommen irgendwelche Wikinger an und greifen seine Bude an und dann ist schon klar, dass er rauskommt und kämpfen muss.
Ist halt ein Bösewicht, aber es war, man merkt auch, dass der noch ein bisschen so draufgepfropft wurde. Also der sollte ja ursprünglich, ja, habe ich ja schon gesagt, im dritten Film erst vorkommen, was jetzt wahrscheinlich auch wieder tun wird, so wie das Ende war.
Ja.
Ja, also wahrscheinlich wird da im dritten Film noch mehr Charakterentwicklung stattfinden für diesen Charakter.
Und jetzt kommen wir dann so langsam zu der Szene. Also
zu dieser einen Szene,
was ich schon mal einen coolen MacGuffin an diesen Alphas fand, ist ja, dass sie quasi alle Drachen steuern können.
Ja, es wird halt etabliert, dass es einen Drachenkönig gibt, also es gibt jeder Bau, also wie im ersten Film, der Oberdrache hat halt, also jeder Bau hat halt seinen Oberdrachen, aber es gibt halt einen Oberoberdrachen, den Alpha.
Ja.
Und der kann halt durch irgendwelche, also hat irgendwie durch Schwingungen, die er mit seinen Hörnern oder Fühlern erzeugen kann, kann er halt
Drachen gefügig machen.
Ja, so mehr oder weniger hypnotisieren, also erkennt man daran, dass die Augen sich verengen, also so zu Katzenschlitzaugen werden.
Alle bis auf die Babys.
Genau.
Weil die kann niemand kontrollieren.
Weil die Babys kann wirklich niemand kontrollieren, auch die Reiter nicht. Aber alle anderen Drachen sind halt dem Alpha hörig. Und wenn halt ein anderer, also wenn jetzt, es gibt mehrere von diesen, das sind halt so Eisdrachen, diese Alphas. Also ja, müssen nicht Eisdrachen sein, aber in diesem, also die ersten, also der erste Alpha, den wir kennenlernen, das ist halt so ein Eisdrache, der halt diesen Bau von der Mutter von Hiccup beschützt. Also die wohnt halt mit, ja, diesem Königs-Alpha-Drachen, genau, in einem Bau, den er halt geschaffen hat, weil er kein Feuer, sondern Eis spuckt. Also halt ein Eisatmen, wo er mit halt so Gebilde bauen kann. Und dann hat es halt geschafft, dass Drago auch so einen Eisdrachen fängt und der challenge den halt, den anderen Alpha-Drachen, und tötet den auch und ist dann halt König der Drachen.
Ja, dann geht's halt relativ schnell in den Kampf zwischen den beiden Lagern. Und da hat man erst gedacht, okay, die Guten sind sowas von overpowered mit dem Alpha, das wird ein kurzer Kampf. Und dann taucht dann irgendwo aus dem Eis der andere böse Alpha auf.
Genau. Und Drago hat es halt geschafft, diesen Alpha gefügig zu machen.
Ja, und dann sagt er halt auch, wer den Alpha kontrolliert, der kontrolliert alle anderen Drachen. Und fängt dann an, sich erstmal Toothless zu schnappen.
Genau, und hypnotisiert dann halt Toothless.
Und Toothless erkennt dann halt auch niemanden mehr und ist ziemlich schnell dabei, dann Hicks anzugreifen. Lädt seine Kanone quasi, und in dem Moment, in dem er beim Abfeuern ist, ist gerade noch so Haut drauf oder Stoic, wie er im Englischen heißt, da, und wirft sich quasi, nein, er wirft sich nicht dazwischen,
er schmeißt
Hicks zur Seite und wirft sich
und fängt halt sozusagen die Kugel oder den Feuerball, ja, ab.
Man weiß nicht, ob das geplant war oder ob es vielleicht so gedacht war, dass er da noch durchspringt.
Also ich glaube nicht, dass er geplant hat, die Kugel abzufangen, aber ja, er hat in dem Moment einfach nur Hiccup retten wollen.
Ja.
Und er wird dann halt dadurch getötet und ist, ja, dann auch tot.
Und wird dadurch weggeballert und ist danach halt kommt eine relativ...
Es kommt dann, ja, und dann...
gewichtige halt Szene.
Und dann gibt's halt diese Wikinger-Beerdigung, wie, ja, man sie halt schon kennt aus anderen nordischen Filmen oder auch aus Game of Thrones. Also die Wikinger haben ja ihre Toten so bestattet, dass sie auf ein Schiff gelegt haben, dieses Schiff aufs Meer rausfallen ließen und dann mit Pfeilen dieses Schiff angezündet haben.
Genau.
Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber es wird halt so, allgemein wird das so angenommen, dass die Wikinger das so gemacht haben.
Und das ist mit so einer großen Musik unterlegt.
Ja, und auch das, ich fand auch die Ansprache von Grobian sehr schön. dass ja. er dann halt sagt, also so nochmal tief in die nordische Mythologiekiste greift und dann sagt, mögen die Walküren dich besingen, oder mögest du in Valhall am großen Tisch speisen. Also die Wikinger haben ja geglaubt, wenn man im Kampfe stirbt, dann kommt man nach Valhalla, wo man den ganzen Tag nur kämpft und dann feiert und wieder kämpft und feiert. Und dass immer ewigen Kreislauf so abgeht. Und das ist halt so das Paradies der Wikinger. Und das hat Grobian, das war eine sehr, sehr schöne Ansprache für einen so einen Charakter. Das hätte ich nie gedacht, dass man das so hinkriegen kann. Und dass dann Hiccup als Sohn und als sozusagen Thronerbe dieses Schiff anzündet und dann alle anderen nochmal einen Pfeil drauf schießen. Und das war einfach, ich habe da wirklich fast geweint. Das war wirklich, also das glaubt man bei, also ich, du hast es dann erst gesagt, dass du dann bei diesem Animationsfilm weinen musst. Ich dachte, ja, habe ich jetzt noch nie so erlebt, dass ich bei Animationsfilmen weinen musste. Also war wirklich nicht so, aber das war wirklich eine so emotionale Szene, weil dieser Charakter auch so wichtig war. Also diese Beziehung zwischen Hiccup und Stoic war ja so zentral für die ganze Serie oder auch für den ersten Film. Das war echt schön.
Ja, das war echt hart zu nehmen.
Also dafür kann man schon mal eine Oscar-Nominierung raushauen. Okay. Ob der ganze Film jetzt, also es gibt ja Oscar für Best Animated Feature Film. Und ich sag mal, dafür könnte es wenigstens eine Nomination geben. Ich weiß jetzt nicht, was doch dieses Jahr rauskommt an animierten Filmen. Aber ja, der hat's verdient. Und auch dieser Fakt, dass Toothless Stoic tötet. Also er konnte zwar nichts dafür, aber einfach dieser Fakt, das hat diesem Film nochmal eine ganz andere Note gegeben.
Das hat echt Impact.
Ja. Ja, wie geht's dann weiter? Drago greift dann Burke an.
Ja.
Mit dem Alpha und der Drachenhorde, die er jetzt kontrolliert. Und die ganzen Drachen, die in Burke wohnen, sind dann auch unter Kontrolle dieses Alphas. Und dann gibt's halt den Klimax, dass dann auf einmal Toothless den großen Alpha-Drachen challenged.
Ja.
Also er wird dann, also Hiccup und Toothless werden dann in einem Eisstrahl von dem Alpha eingefroren und alle denken, er ist jetzt tot. Und dann wird Toothless zu Godzilla. Also wer den Film gesehen hat, Godzilla kann auch kein großer Spoiler, gibt's ja schon immer, Godzilla kann einen radioaktiven Powerstrahl schießen oder aus seinem Maul speien und fängt dann auch an zu blau zu leuchten und dann fängt auf einmal Toothless an von innen heraus blau zu leuchten und durch seine eigene Körperwärme schmelzt er halt diesen Eisklumpen und fängt dann an diesen riesigen Drachen, der ist auch wirklich riesig und Toothless ist ja wirklich nicht groß, fängt dann an ihn zu challengen. Also im ersten Film war es so, dass Toothless diesen Trick konnte, dass Drachen sammeln ja erst Gas oder so eine Flamme in ihrem Mund und speien die dann raus und Toothless kann dann in dem Moment, wo sich das Feuer in den Mund sammelt, das einen gezielten Feuerball reinschießen und die Drachen explodieren dann von innen heraus. So wurde zum Beispiel der Bösewicht vom ersten oder der Alpha-Drache vom ersten Film getötet.
Genau.
Und das funktioniert ja bei Eisdrachen jetzt eher weniger. Und dann schießt halt in einem so kurzen und schnellen Abstand Feuerbälle, dass der Eisdrache einfach nicht mehr reagieren kann und die anderen Drachen fangen dann auch an, Feuerbälle zu schießen. Also es gibt dann so einen Seitenwechsel der Drachen, die dann erkennen, dass der Eisdrache nicht mehr der Alpha ist, sondern Toothless der Alpha jetzt ist und stellen sich dann auf die Seite von Toothless und gemeinsam stürzt dann der Eisdrache mit Drago obendrauf ins Wasser und sind dann weg
für
diesen Film.
Ja, das wird halt auch impliziert, dass...
Das fand ich zum Beispiel nicht gut, dieses Ende, dass die einfach ins Wasser stürzen und es keine Auflösung mehr gibt. Das war einfach so offensichtlich dritter Film, offenes Ende,
Ja, das wird halt auch impliziert, dass die Verbindung zwischen Ohnezahn und Hicks dann doch so stark ist, dass sie quasi das Mind Control brechen konnten.
Genau, also im Vornherein konnte dann... Hiccup durch bloßes gutes Zureden Toothless von dem Bann des Alphas befreien.
Ja. Ich habe nur noch ein paar kurze Schlussanmerkungen dann zum Film und
ja, dann können wir
weitergehen. Was ich mitten in dem Film noch kurz gedacht habe, ist, also nach der Szene, wo Haut drauf beerdigt wird, habe ich gedacht, okay, was sie jetzt machen könnten, ist das mit einem Cliffhanger hier enden zu lassen.
Das wäre aber, das ist zu gewagt für DreamWorks.
Ja.
Aber das wäre hart gewesen, wenn die nach der Beerdigung einfach den Film aufgehört hätten, nochmal ein bisschen mehr mit der Mutter gemacht hätten.
Ja, und dann
einfach gesagt haben, diese ganze Geschichte wird dann erst in How to Train Your Dragon 3 aufgelöst.
Ja, und dann relativ schnell Schluss gemacht hätten.
Wenn sie so noch ein bisschen brennt und dann kommt der Abspann.
Angedeutet hätten vielleicht, wie sie überlegen, was sie jetzt machen. Und ja, oder es halt direkt beendet hätten. Ja.
Genau. Das wäre echt, dann hätte ich gesagt, 10 Sterne.
Dann hätten,
alles toll.
Dann hätten sie sich im dritten Film echt viel Zeit nehmen können, das aufzubauen, wie sie dann jetzt Drago besiegen.
Ja, genau.
Weil das wirkte mir am Ende echt hastig hingestückelt.
Ja, das wäre echt cool gewesen. Aber wie gesagt, also diese ganze How to Train Your Dragon Geschichte, das ist schon ziemlich gutes Material für Animationsfilme.
Ja.
Auch wenn ich deiner ursprünglichen Aussage, dass das nach Findet Nemo nichts mehr Gutes gekommen ist, widersprechen würde. Also gerade Wall-E ist ein extrem guter, zum Beispiel, das ist immer so die Sache, diese ganzen Pixar-Filme. Also
die da Findet Nemo,
Mirider, Wall-E, die sind ja alle in einem Nachmittagsmeeting sozusagen entstanden, die Idee für diese Filme. Und das merkt man so, die erste Hälfte animiert Pixar so schöne Geschichten. Also gerade zum Beispiel die erste Hälfte von Up. Wo diese Geschichte von diesen zwei Menschen erzählt werden, wo dann der alte Mann herausresultiert.
Ja.
Hast du abgesehen?
Nö.
Das ist die mit dem Haus an Luftballons.
Ja, das kenne ich. Also was das für ein Film ist, weiß ich schon, aber ich habe ihn halt noch nicht gesehen.
Also das merkt man so, die erste Hälfte macht halt Pixar so wirklich schöne Geschichten und dann tritt halt Disney die Tür ein und sagt, wir brauchen die sprechende Hunde oder so ein Scheiß.
Ja.
Oder bei Wall-E, die erste Hälfte hat Pixar diese Geschichte von diesem Roboter gemacht, der allein auf der Erde ist, und dann tritt Disney, die Typen von Disney treten dann die Tür zum Animationsstudio ein, kann man sich richtig schön vorstellen, und sagen, wie viel habt ihr schon animiert? Ja, 3/4 Stunde. Ja, jetzt brauchen wir dicke Menschen in fliegenden Stühlen und ein Raumschiff und einen bösen Hall-Verschnitt Autocomputer.
Stimmt.
Und dann halten sie den Pixar-Animateuren die Waffe vor und sagen, er animiert das jetzt.
Ja.
Und so kann man sich halt Pixar-Filme vorstellen. Und sagen wir so, die erste Hälfte von einem Pixar-Film ist immer sehr, sehr schön und dann machen sie alles kaputt.
Ja, that pretty much sums it up.
Genau. Das ist mein Problem. Also, ich sag mal, also auch Mirider ist ziemlich cool gemacht, starke Frauencharakter, was macht Disney beim Merchandise, macht Mariah erstmal 10 Kilo leichter, gibt ihr größere Brüste und macht daraus eine Disney-Prinzessin.
So jetzt.
Ja, also das ist halt, Pixar sind halt Genies, Toy Story, auch gerade Toy Story 3, falls du den noch nicht gesehen hast, schaust dir an, der Beste, also es gibt selbst der Macher von der Regisseur von Dragons hat gesagt, er findet Fortsetzung von Animationsfilmen eigentlich immer unnötig. Was ich auch zustimmen würde, zum Beispiel Shrek, die Fortsetzung kann man halt vergessen.
Ja.
Aber Toy Story 3 ist wirklich ein grandioser Abschluss dieser Trilogie. Toy Story wird von Film zu Film besser.
Okay, naja. Also das mit den, das war auch ein bisschen ketzerisch gesprochen am Anfang. Also das war damals meine Meinung und die habe ich auch mittlerweile geändert. Das war damals so eine jugendliche Teenie-Einstellung. Ja, kindische Animationsfilme braucht ja keiner. Rotz.
Ja, okay. Das hast du jetzt mittlerweile auch genannt. Das sind auch so wie Aussagen, Animes sind für Kinder. Stimmt ja auch nicht. Animes sind einfach animierte Filme für Erwachsene. Sterben Menschen, da werden Menschen zerbissen.
Genau.
Also gerade Attack on Titan, wenn man sich das mal anschaut, das ist nicht für Kinder, das ist auch nicht für Jugendliche, das ist ab 18.
Also bei One Piece zum Beispiel auch schon, das ist schon grenzwertig für Kinder.
Ja, genau.
Was da an Gewalt... Das ist halt
die deutsche Sichtweise, das animiert ist für Kinder.
Ja, was da an Gewalt zum Beispiel schon drinsteckt.
Ja, dass dann nachmittags auf Vox Animes kamen Und die Kinder natürlich total begeistert waren, dass sie einen animierten Film haben, der richtig brutal ist. Das fanden die natürlich cool. Das sind ja auch die 12-Jährigen, die World, nicht World of Warcraft, die Modern Warfare spielen, weil sie das total cool finden.
Ja.
Ob es eigentlich für Erwachsene gedacht ist.
Mhm.
Ja. Das ist halt das Problem in Deutschland. Okay, kommen wir zu, was möchtest du denn als nächstes machen? The Killing Joke?
Ja, da können wir aber kurz mal drüber reden.
Also in einem anderen Podcast, den ich gemacht habe, habe ich über Batman geredet und einen Comic erwähnt, über den du was mich wissen möchtest, oder wie soll ich das verstehen? Das war ja deine Intention, dieses Thema.
Also ich hab den halt einfach gelesen und fand das bemerkenswert, weil das quasi der erste richtige Comic war, den ich gelesen habe.
Was meinst du? Also kurz, sollte man vielleicht mal erklären, was der Killing Joke ist.
Ja, der Killing Joke ist ein Issue, oder?
Nein, es ist im Grunde ein One-Shot. Also das ist ja nur eine Ausgabe, die eine Geschichte erzählt. Aber jetzt mal ganz, wir springen ja, wir haben jetzt How to Train Your Dragon besprochen und das nächste Thema ist jetzt ein Comic von dem großartigen Comic-Zeichner und Geschichtenerzähler Alan Moore, was auch so ein Großmeister der Comic-Welt ist.
Okay.
Der hat zum Beispiel Watchmen gemacht oder Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder wie von Vendetta. Das sind alles Comics, die verfilmt wurden bisher. Und es geht alles aus seiner Feder hervor.
Ja.
Und er hat ein Batman-Comic gezeichnet.
Ja, ich habe halt die Tage angefangen, euch zu hören, euren Origin-Story-Podcast, die beiden Teile zu Batman und zu Spider-Man. Mhm. Und da habt ihr halt auch am Ende von Batman so besprochen, ja, aber wo kann man denn einsteigen? Was ist denn so, dass für Unbedachte, die noch keine Comics gelesen haben, davon nur Filme gesehen haben, wo kann man denn einsteigen? Und da fiel halt auch der Name dieses Comics, weil ihr ja auch gesagt habt, dass das eine abgeschlossene Handlung ist und man dann einen guten Einstieg findet.
Ja.
Und das habe ich halt gelesen und ich war auch recht angetan davon.
Ja, und das ist halt so, das ist halt ein Comic, der halt den Joker prägt. Also es geht um Batman und seine Beziehung zu seinem Erzfeind, dem Joker.
Ja.
Also wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß es. Und wer sich nicht auskennt, der hört Origin Story Folge 1, dann kennt man sich dort aus.
Ja, aber ich denke mal, den Nolan Batman hat jeder mindestens den Dark Knight gesehen. Und
genau, und das ist ja auch die Beziehung zu diesem Comic. The Killing Joke hat Nolan Heath Ledger in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies den und mach so den Joker.
Okay.
Und das ist halt der Comic, der den Nolan Joker oder den Heath Ledger Joker geprägt hat,
ja,
oder das Fundament war.
Ja, genau, der Film, das Comic geht ja auch relativ mit einer relativ bekannten Szene los. Du hast den Verhörsaal, wo der Joker drin sitzt und dann taucht der Batman hinter ihm auf.
Also es ist im Grunde die 1:1 die Verhörszene aus dem Film zwischen Batman und dem Joker.
Genau. Und es war nicht ganz so das, was ich erwartet hätte. Ich hätte mehr Handlung erwartet, aber dafür war halt relativ cool drin, dass sie dem Joker so viel Background geben. Es wird ja quasi in einem Federstrich erklärt, wie er zum Joker geworden ist.
Ja, das ist so eine Geschichte. Die Origin-Story vom Joker ist nie ganz aufgeklärt worden. Und dieser One-Shot ist eigentlich auch nicht Kanon oder sollte ursprünglich nicht in die fortlaufende Handlung der anderen Batman-Comic-Reihen eingefügt werden, sondern es war einfach nur, Alan Moore macht einen Batman-Comic.
Mhm.
Aber gerade die Szene mit Barbara Gordon, die ich jetzt nicht spoilern möchte, also wer sich das noch lesen möchte, das ist wirklich eine schockierende Szene, aber die war
ja
nicht so geplant, dass die in die Comics aufgenommen wird, aber bis zu New 52 war das, was dort mit Barbara Gordon passiert, Kanon. Oder ist bis heute noch Kanon.
Mhm.
Weil einfach dieser Comic so einen Impact auf das ganze Batman-Universum hatte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Der ist auch echt gut gemacht.
Auch dieser Monolog vom Joker, dieses It's all a giant joke, ist einfach das Beste, was je in Comic-Dialogen oder was je in eine Comic-Sprechblase gepackt wurde.
Du meinst den kurz vor Schluss, oder?
Genau, diesen Schlussdialog, wo
Batman sagt, hier, ja, ich biete dir an, komm auf die gute Seite, ich kann dir helfen und wir sind eigentlich bloß zwei Seiten einer Medaille.
Und der Joker seine Weltansicht darlegt.
Ja.
Ja, das ist halt einfach nicht nur der beste Batman-Comic, sondern auch, sag ich mal, einer der besten Comics überhaupt.
Aber das mit dem, er zieht ja dieses rote Kostüm an, in den Rückblenden. Da hatte ich das Gefühl, dass das auch schon ein quasi etablierter Villain ist.
The Red Hood ist schon ein etablierter Villain, genau.
Okay.
Da hast du recht.
Also wird der Red Hood zu.
Aber da, nein, der Joker. Joker tut nur so, als wäre er der Red Hood. Aber
ach so.
Er macht diesen Charakter nach.
Okay.
Ja. Ja, aber den gibt's schon. Der ist zwar nicht so berühmt, aber den gibt's.
Und das fand ich auch halt relativ cool, dass sie ihm so einen Hintergrund geben, ja, dass er quasi eine Familie im Entstehen hatte und so verzweifelt war, dass er sie nicht ernähren konnte und
dann macht er halt diesen Überfall und Säureunfall oder wie das war, also das wurde ja auch schon in anderen Filmen verarbeitet.
Und da wird eigentlich, ja, da wird schon in dem Film, in dem Comic, das wird ja dann auch so aufgebaut, dass Batman quasi dran schuld ist, dass er da in die Säurelauche gesprungen ist.
Genau. Das war ja auch der, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, wo Jack Nicholson den Joker spielt.
Den habe ich nicht komplett gesehen.
In den Tim Burton-Verfilmungen, also Tim Burton hat ja auch mal Batman-Verfilmungen gemacht oder so das große Franchise Batman auf im Kino gestartet, was Joel Schumacher dann wieder kaputt gemacht hat.
Den muss ich auch noch mal sehen, den Jack Nicholson Batman-Film, aber
also, ja,
als ich den das erste Mal...
Alle Tim Burton Batman-Filme sind wirklich gut.
Als ich den das erste Mal versucht habe, war halt gerade The Dark Knight bei mir noch frisch und da hatte ich den gerade gesehen und da...
Das ist halt komplett anders.
Fand ich, da hatte ich einen komplett falschen Anspruch an, wie der The Joker denn zu sein hat und hab das dann einfach wieder ausgemacht.
Ja, aber nee, es ist wirklich anders, aber es ist halt, es ist auch noch so schön mit gezeichneten Hintergründen von Gotham ohne CGI und dieser typische Tim Burton-Stil, der da halt durchscheint.
Ja. Über dieses, wie Gotham aussieht, müssen wir dann in der nächsten Folge auch mal sprechen, bei den Nolan Batmans. Weil ich finde, das hat einen ziemlichen Wandel über die drei Filme.
Ja, also ich glaube, gerade bei Batman, The Dark Knight Rising, ist halt einfach nicht mehr Gotham, sondern es ist einfach nur noch New York.
Ja.
Wo Gotham draufsteht. Damit ist auch wirklich niemand glücklich mit diesem Gotham.
Ja, im ersten Teil ist das noch was ganz anderes. Da hat das einen ganz düsteren Flair und...
Gotham ist halt wirklich, sagen wir mal, New York der 90er Jahre.
Die Downs, oder wie heißt das gleich, wo Arkham ist?
Arkham? Das ist Arkham, so heißt der Stadtteil.
Wo das Asylum ist auch. Okay.
Also du hast recht, die heißen irgendwie anders, aber ich hab's vergessen.
Ja, das sieht auch so richtig abgeranzt aus und das haben sie echt gut noch dargestellt in dem ersten Film. Was ich mich bei The Dark Knight schon frage, im ersten Film ist ja diese Wayne-Bahn quasi. Diese Hochbahn, die zum Wayne Tower führt von allen Richtungen. Und die taucht in Batman Begins auf und ab The Dark Knight wird die mit keiner Silbe mehr angesprochen, sie wird nicht mehr gezeigt, sie ist einfach nicht mehr da.
Das war einfach ein MacGuffin. Das war für den ersten Film ein MacGuffin, dann wurde die ja gesprengt oder teilweise zerstört. Und dann hat sich wahrscheinlich Christopher Nolan gedacht, er braucht die nicht mehr.
Ja.
Und man kann sich jetzt einfach nur noch dazu denken, dass die so marode war, dass sie dann komplett abgerissen wurde.
Okay. Aber das können wir ja mal so als Teaser im Raum stehen lassen, dass wir das in der zweiten Folge nochmal genauer besprechen oder in der ersten offiziellen.
Genau, also kauft euch alle The Killing Joke. Sollte ich noch was zu Comic und iPad sagen? Oder wolltest du dazu was sagen?
Also, ja, da können wir ja mal kurz drüber reden, wo du Comics drauf liest.
Ja, also das hat sich ja jetzt auch gerade positiv hervorgetan. Es gibt den Dienst Comixology, also Comic und dann statt mit einem zweiten C mit einem X und dann Ology. Wird aber auch alles noch in den Shownotes stehen. Ist ein digitaler Comic-Händler. Also sowas, also wurde jetzt auch von Amazon gekauft. Was Amazon mit E-Books macht für den Kindle, macht halt Comixology fürs iPad oder auch generell für alle Plattformen. Es gibt halt Apps für iOS, für den Computer kann man welche runterladen und für Android. Und dort kann man sich einfach digitale Comics kaufen. Und gerade in einer Zeit, wo immer mehr Comicläden zumachen, was sich auch durchaus aneinander bedingt, aber wenn man jetzt anfangen möchte, mit Comics zu lesen und keinen Comicladen vor der Haustür hat oder zu faul ist, das zu machen, kann man sich dort schnell und günstig Comics kaufen und sagt, ja, ich möchte mich mal kurz in Batman reinlesen, dann kann man dort für, keine Ahnung, 2 Euro The Killing Joke kaufen und für 99 Cent die aktuelle Batman-Ausgabe und dann einfach anfangen zu lesen. Das ist wirklich der schnellste Weg, Comics einzusteigen. Und ich sage jetzt speziell Comixology, weil ich auch einfach keinen anderen Dienst kenne, der das digital vertreiben würde. Auch die ganzen, es gibt jetzt einzelne Stores für Marvel und DC, aber es sind einfach nur Unterkategorien von Comixology. Es gibt dann noch von CrossCult oder Panini Comics eigene digitale Ausgaben. Aber die sind einfach nicht so ausgereift.
Ich habe meine beiden Comics, die ich zu Batman gelesen habe und wo ich bei dem einen noch dabei bin, weil der echt lang ist.
Welchen liest du da?
The Court of Owls.
Ja, das ist ja ein kompletter Story Arc. Das ist ja gerade die aktuelle Batman Reihe.
Und der hat mir auch gut gefallen, was da bisher so rübergekommen ist. Da können wir auch nochmal drüber reden, wenn ich da fertig bin.
Ja, das ist halt so, wir führen einen komplett neuen, originalen Gegenspieler oder eine originale Gruppe von Gegenspielern komplett neu ein. Das ist halt auch eine Leistung, die man erstmal verbringen kann.
Ich bin jetzt bis zu der Stelle im Labyrinth, die auch echt großartig gemacht ist, wo man das nochmal drehen muss und nochmal drehen muss. Und The Killing Joke, die habe ich halt auf dem iPad im iBook Store einfach so mir geklickt.
Natürlich. iTunes iBook Store kann man auch erwähnen. Es sind halt alles Firmennamen. Wir bekommen noch kein Geld von denen. Aber auch Comixology hat sich gerade positiv hervorgetan. Sie haben nämlich ermöglicht, dass man von bestimmten Comics DRM-freie, also kopierschutzfreie Backup-Kopien runterladen kann. Das fand ich einen sehr schicken Move, gerade jetzt, wo sie zu Amazon gehören, hätte ich das nicht erwartet. Es ist auch nicht von allen Comics, also ich habe noch nicht nachgeschaut, wer das alles anbietet, aber anscheinend bieten das Comic-Händler an, dass man einfach eine EPUB-Version des Comics auf seinem PC speichert, ohne DRM-Scheiß. Finde ich ein schicke Geste. Also kann man Comixology wirklich zuschreiben, dass die das gut gemacht haben.
Da kann man loben.
Das kann man mal loben.
Das Pony lobt.
Kritisieren. Was?
Das Pony lobt.
Kulturpessimisten
Pony.
Approved. Ja.
Ja.
Du sprichst das Pony an. Das ist eine gute Überleitung.
Ist die Überleitung zu meinem Pony-Thema, was ich aufbringen wollte, nur kurz. Weil ich habe so das Gefühl, dass mit der vierten Staffel jetzt so langsam meine Lust an Ponys zu Ende geht.
Wieso?
4 Staffeln echt gut. Also mit Höhepunkt Ende 2., Anfang 3. Staffel. Und kennst du dich ein bisschen mit dem Ponyversum aus?
Gar nicht.
Hast du ein paar Folgen gesehen?
Nie eine Folge gesehen.
Okay, dann guck dir.
Ich springe auch immer das Thema, wenn
was kann ich dir vielleicht eine Hausaufgabe geben? Das sind 2 Folgen, die du dir vielleicht mal angucken kannst. Das sind 40 Minuten. Den Season Pilot von Season 2 dir mal reinzuziehen.
Okay.
Das heißt, die Return of Harmony 1 und 2, das sind die Discord-Teile.
Ja, also wir haben uns überlegt, dass wir in diesem Podcast auch wiederkehrende Kategorien haben. Das ist jetzt noch in der Nullnummer nicht so, aber eine wiederkehrende Kategorie sind Hausaufgaben, dass wir uns gegenseitig Hausaufgaben aufgeben können. Und ich werde mir jetzt als Hausaufgabe die
Season 2, Episode 1 und 2.
Okay.
Die dürften auch noch auf YouTube rumfliegen.
Ja, irgendwie werde ich da ankommen. Und wenn es per Brieftaube ist.
Ja.
Gut.
Und was ich bei dem Thema noch kurz ansprechen wollte, ist halt, dass es zu dem Universum auch offiziell bestätigte Comics gibt. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit die in den Serien wirklich Kanon sind, aber sie sind von, wer macht denn das gleich? Hasbro auf alle Fälle offiziell anerkannt. Die Firma, die Comics macht, heißt IDV Publishing. Davon,
das ist nicht die Firma, das ist der Verlag.
Das ist der Verlag. Davon hast du vielleicht auch schon mal Comics gelesen, keine Ahnung.
Was machen die denn? Die machen auch die Doctor Who, nee, das war immer anders. Auf jeden Fall, ja, der ist mir schon mal unter der Nase gewesen, IDV.
Und da,
IDW.
Und da habe ich halt die aktuellen Issues gelesen, Issues 17 bis 20, Reflections, und die machen da halt so eine relativ coole auch wenn man sie schon tausendmal gesehen hat, in unterschiedlichen Ausprägungen so eine Paralleluniversumsgeschichte auf, wo alles auf das Gegenteil gedreht ist.
Okay, also und das ist gut, das findest du gut?
Das ist gut, ja, das ist echt gut gezeichnet und da kriegen auch Charaktere Hintergrund, wie bei The Killing Joke halt, dass da immer wieder Rückblenden sind, die gerade der großen Hauptchefin da in Equestria, das ist ja quasi so eine Monarchie, was von einer großen Prinzessin geleitet wird.
Aha.
Prinzessin Celestia, und die bekommt da extrem viel Hintergrund.
Okay.
Und da geht's dann darum, dass in dem Paralleluniversum natürlich auch die Prinzessin als böse, als eine böse Version von ihr gibt, und sie will dann quasi, nachdem sie rauskriegt, dass es noch Paralleluniversen gibt, quasi auch die anderen Paralleluniversen mit ihrer Herrschaft überziehen und mit ihrem Stil die Welt zu beherrschen. Und das ist dann quasi so der Plot, also was da okay. verhindert werden soll in dem Comic.
Aber das beantwortet jetzt nicht die Frage, warum du dein Brownie-Tum beenden möchtest.
Ich habe so das Gefühl, dass alle guten Geschichten erzählt wurden. Also die Rate an Folgen, die so, naja, unterm Durchschnitt so Füllerfolgen waren, sind in der vierten Staffel schon quasi jede zweite. Und da finde ich, ich will es mir dann lieber so in Erinnerung behalten, wie es jetzt ist, anstatt mir ein noch schlechteres Bild durch eine fünfte Staffel zu machen, die eventuell total schlecht wird.
Okay, also du hörst jetzt auch komplett auf.
Ich höre jetzt erstmal auf, die Serie zu schauen, falls die Strippen da in besonderen lobenden Tönen über die neue Staffel reden, kann man ja dann immer noch mal drüber nachdenken, ob man noch mal reinguckt.
Nee, die Strippen, die behandeln nur noch Hochkultur.
Okay.
Die lesen jetzt nur noch Thomas Mann und Goethe und
aber Hörner Ponys ist doch Hochkultur.
Nee, das ist jetzt zu cool für die, das geht nicht mehr. Also die Strippen, die machen jetzt wirklich nur richtige Kultur. Das hast du ja auch mitbekommen. Also Bachmann-Preis, ja. das ist jetzt so die Marke, die sie gesetzt haben für die zukünftigen Folgen.
Naja, Bachmann-Preis, das hatten sie aber auch schon in der allerersten Folge.
Ich troll doch nur rum. Ich bin doch etwas patzig. Wir sind doch hier unser Urmodell dieses Podcasts, also ja. Die Hintergrundgeschichte, das Hochhalten.
Tut mir leid, ich kann dieses.
Du kannst doch
das trollen. Das muss ich lernen noch, das Trollen zu erkennen.
Ja, das Trollen ist ja auch eine Kunstform. Das muss man auch können, ja.
Und ja, dann hätten wir das Thema dann auch. Also eins könnte ich noch ansprechen, aber da will ich nicht wirklich drüber reden, und das ist Equestria Girls.
Das ist genauso wie Spider-Man 3 und
ja, das hat's nie gegeben. Es hat keine vermenschlichten Ponys gegeben.
Es waren mal Ankündigungen der IMDb, und jetzt glauben Menschen, dass es da Filme gibt, aber gibt eigentlich keine Filme.
Gibt keinen Film. Und es gibt auch keinen zweiten Film, der wurde nie angekündigt und der kommt auch nie.
Es wird auch kein Ghostbusters 3 geben. Es ist einfach eine Lüge.
Ja, das ist einfach eine Lüge.
Ja. Das sind die Illuminaten. Die wollen uns zerstören.
Genau.
Ja.
Unter der Leitung vom Illuminatus 23.
Das ist der Schlimmste.
Ja, das ist der Schlimmste
der,
von
hat
allen.
Ja auch für die, der hat ja auch für die Bild-Zeitung gearbeitet. Der ist ja schon, das ist ja schon hier, kannst du vergessen.
Der ist ja schon unter Mind Control, genau.
Nee, der betreibt Mind Control. Der für die Bild-Zeitung, durch die Bild-Zeitung Mind Control.
Ja. Und wer Mind Controlled die Bild-Zeitung?
Die Echsenmenschen.
Ach so.
Haben ja... Es ist gerade Uprising, ich weiß nicht, hast du die Geschichte mitbekommen. Es gibt einen russischen Forschungssatelliten, wo es um Sex zwischen Echsen geht.
Okay.
Und sie haben jetzt den Kontakt zu diesem Satelliten verloren. Das ist ganz klar, die Silurianer haben sich jetzt so weit entwickelt, dass sie diesen Satelliten übernommen haben, dass sie den jetzt selbst kontrollieren können. Und in 2 bis 3 Jahren kommen die wieder auf die Erde zurück und übernehmen die Weltherrschaft.
Aber was ist denn dann jetzt mit den Krebsmenschen, die uns alle zu Metarosexuellen machen wollen, dass wir uns nicht mehr wehren.
Das wird dann der dritte Weltkrieg. Krebsmenschen gegen Echsenmenschen. Das ist dann der dritte Weltkrieg. Der wird dann mit Spucke und Scheren gekämpft.
Ja, ich freue mich schon drauf.
Und wir Menschen sind einfach nur noch Kollateralschaden.
Ja.
Okay.
Wollen wir noch kurz in ein seichteres Thema einsteigen und die WM-Nachlese angehen?
Okay, WM-Nachlese. Dann schiebe ich das eine Thema wieder auf unseren Stapel zurück. Das, ich glaube, wir haben jetzt schon
genug Filme besprochen. Welches Thema hast du gerade zurückgeschoben?
Star Wars.
Ja.
Das machen wir anders. Hm? WM-Nachlese. Ja, wir sind Weltmeister geworden. Wir, also wir waren ja alle dran beteiligt. Ja,
endlich jeder sind wir wieder wer.
Ja, wie sind wir denn jetzt eigentlich?
Ja, das hat Holgi ja nie gesagt, aber wir sind wieder wer. Ja, das war, wer wir denn sind, das müssen wir noch rausfinden. Aber das hat wir der sind Spiegel herausgefunden.
Spiegeltitel war, wir sind wieder wer?
Okay.
Mit Fragezeichen. Ja, also da muss Holgi noch nachliefern.
Mhm.
Ja, wir haben Nachlese. Ich bin froh, also es war schön, solange es gedauert hat, aber es war jetzt auch genug.
Ja, jetzt ist es auch
für das normale Leben.
Jetzt ist es auch genug mittlerweile von dem Thema. Da kann man auch mal jetzt wieder gut sein lassen. Ich hätte davor nie mit einem Deut daran gerechnet, dass wir überhaupt eine Chance haben, dass unsere Nationalmannschaft überhaupt eine Chance hat, die Gruppenphase zu überstehen vielleicht noch, aber bis ins Finale zu kommen, das war schon. Ich hab gedacht,
Viertel, Halbfinale, dann fliegen sie wieder raus. Aber mir war es auch ehrlich gesagt egal. Also ja. Dann war Deutschland im Finale, war halt glücklich so, ja, Deutschland ist Halbfinale. Aber wie schon Holger gesagt hat, wer außerhalb des Spiels über das Spiel redet, das macht man einfach nicht.
Ja, das Ding ist halt, wie sie das Halbfinale gewonnen haben, das war halt zum Zungeschnalzen.
Ja, das war einfach einzigartig. Es hat nochmal die Euphorie aufgepeitscht.
Das, warte, welchen Podcast habe ich gehört, wo sie noch über das Spiel geredet haben? Ach, die Brüller vom Couch. Die haben das ja so auseinandergenommen und gesagt, dass das neue Wunder von Bern wahrscheinlich sein wird und dass man da in 50 Jahren noch drüber reden wird, über das Spiel.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist mir eigentlich auch egal, also Fußball.
Ja.
Ja, alle, also nächstes Jahr haben wir dann ja Frauen-WM.
In Kanada.
Aber das ist ja dann auch nicht, also es ist nicht so spannend, nicht weil es Frauen sind, das ist nicht so, aber.
Es ist ein anderer Fußball halt.
Nein, das ist einfach, die deutschen Frauen werden halt ständig Weltmeister.
Ja. Das ja, auch noch.
Ich glaube, die sind auch gerade Titelverteidiger, oder wer ist das? Auf jeden Fall waren sie viermal hintereinander Weltmeister oder dreimal.
Ja, außer in der Heimat-WM. Da hatten sie relativ schlechte Karten, weil da war irgendwie so der Moment gerade drin, okay, Deutschland war die ganze Zeit Vorreiter und waren echt gut auf dem Gebiet und haben die Standards gesetzt und jetzt ziehen halt die anderen nach und wissen auch irgendwann mal, wie sie gegen uns spielen müssen. Aber das scheint jetzt auch wieder verloren zu gehen irgendwie. Das war bloß ein kurzer Auflamm.
Also ich fände es schön, wenn die Frauen-WM genauso gehypt wird wie die Männer-WM.
Ja.
Wenn es so heißt, wir sind Männer-Weltmeister und jetzt so die Leute mitreißen können. Jetzt schauen wir auch alle gemeinsam die Frauen-WM, freuen uns genauso wie für die Männer, freuen wir uns jetzt für die Frauen.
Ich kann mit meiner kurzen Anmerkung dann gleich in das nächste Thema überleiten, weil da verstehe ich Holgis Meinung nicht so ganz. Er sagt ja zum einen, dass er hier beim Fußball so langsam gelernt hat, das Spiel zu lesen. Und zu gucken, welche Strategie steckt da dahinter.
Das hat er vor der WM gesagt und nach der WM hat er gesagt, ich habe fast gar kein Spiel geschaut, war mir total egal.
Ja, und warum hier gewisse Züge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Und auf der anderen Seite sagt er, naja, Frauenfußball, das findet er der halt total langweilig, weil das ein zu langsamer Fußball ist und weil das ein anderer Fußball ist, der ihm nicht so gefällt. Aber eigentlich ist das aus so einer strategischen Sicht, finde ich, der Frauenfußball eher interessanter. Weil der mehr auf Strategie ausgelegt ist.
Ich war mal der Meinung, dass so die allgemeine Denkweise war, dass die Frauen einfach taktischer spielen.
Ja, das machen sie ja auch. Und wenn man sich
weniger aggressiv.
Und wenn man sich auf das Taktikgucken interessiert, dann sind Frauenspiele meiner Meinung nach gerade das, was man gucken will.
Ja. Also, ich werd wahrscheinlich auch wieder bei KSVFE Frauen-WM dabei sein.
Oder wie auch immer es denn heißt.
Was? Ja, es ist ein Sport hat gesagt, es wird ein KSVFE zu
Frauen-WM
geben.
Cool.
Das hat er so versprochen, das fordere ich so ein.
Ja. Also es wird schon sowas geben, aber ob es so heißt.
Und dann wird das wahrscheinlich auch diskutiert werden. Da werden wir dann jetzt da mal ganz genau drauf schauen.
Mhm.
Wie die Frauen wirklich spielen. Die Frauenauswahl der deutschen Fußball, des Deutschen Fußballbundes.
Der Monoxid hat letztens mal ein Plakat vertwittert, was ich so wunderschön fand.
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das Plakat zur Frauen-WM in Kanada, das ist wirklich toll.
Das haben sie aber echt gut gemacht.
Ich sag mal, die FIFA beschäftigt schon mehr die besseren Plakatdesigner. Also
ja.
Auch das Logo der aktuellen WM war zwar etwas unglücklich gewählt, aber es war ja nicht schlecht.
Wahrscheinlich haben sie das extra gemacht. Meine Verschwörungstheorie ist ja, dass sie da extra den Facepalm reingebaut haben.
Ja, das war schon so vom Internet unterwandert, diese ganze Medienbranche an sich. Und Mediengestalter und Grafikdesigner, das sind ja alles Leute, die...
Ja, oder so.
Die machen ja nichts anderes, als einen ganzen Tag auf 9gag zu surfen. Dann setzen sie sich 5 Minuten in Photoshop und machen ein Logo.
Nee, meine Verschwörungstheorie war eher, dass sie geguckt haben, was sind die bekanntesten Memes.
Genau, und dann so...
Und dann bauen wir das so heimlich da ein und gucken, damit die Leute
bestimmt so eine App,
da möglichst viel drüber reden.
Es gibt bestimmt so eine App, wo man so Bilder miteinander verschmelzen lassen kann.
Ja.
Dann haben sie einfach den WM-Pokal genommen und das beliebteste Meme und haben das gemorpht.
Das ist halt
jetzt selber rausgekommen.
Das ist halt Patrick Stewart als Captain, wie heißt er noch? Picard mit seiner Hand vorm Gesicht.
Genau. Das ist halt auch so, also die Grundaussage des Internets ist ja eine Facepalm.
Ja.
Das ist ja das
und dann noch ein bisschen Hitler, deswegen hat die Figur auch noch so einen schönen Scheitel oben drauf.
Ja, aber das wollen wir jetzt ja hier niemand unterstellen.
Genau.
NSFW-Gate haben wir auch schon. Also es gab keine WM ohne Gate. Es gab Scoutzug-Gate und es gab's noch das Louis-Gate und es gab auch das NSFW-Gate, wo dann...
Ja. Wo Holgi einfach mal die Diskussion über Fußball abgewürgt hat.
Ja, und Tim wollte sie anwürgen und Holgi hat sie abgewürgt. Und
dann wollte Tim sie nochmal anwürgen.
Und dann haben sie ein bisschen hinhergewürgt und am Schluss waren alle tot.
Ja.
Ja.
Das war die letzte Folge NSFW, die dann nach einer halben Stunde so ziemlich zu Ende war.
Nee, die ging schon weiter, aber da sind sie halt wieder in Autopilot geschaltet.
Naja, wenn sie sich halt erwürgt haben, da war halt dann auch nichts mehr. Da waren sie jetzt halt einfach tot.
Aber ich sag ja schon lange, dass NSFW den Hai übersprungen hat.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie du das findest.
NSFW hat den Hai gesprungen, ja.
Ja.
Aber also,
was gibt's denn dann als Alternative zu NSFW? Außer uns natürlich. Um auf das nächste Thema überzuleiten.
Ne, warte noch kurz. Ich wollte noch kurz die Anmerkung zu Ende bringen über Holgi.
Ach so,
ich finde Holgis Meinung zwar legitim, dass er sagt, ja, über Fußball braucht man nicht mehr drüber zu reden, wenn es immer zu Ende war. Aber ich hätte halt auch gern Tims Meinungen gehört, weil Tim, der hat eigentlich, da kommt zu jedem Thema, wo er drüber reden will, kommt da irgendwas Interessantes, was Unerwartetes um die Ecke, was man so noch nicht gesehen hat vielleicht, oder interessante Einblicke. Irgendwas kommt von Tims Seite immer was, wo man dann erstmal mit offenem Mund da sitzt und denkt, wow, so habe ich darüber noch nie nachgedacht.
Ja, aber Tim hat auch schon ziemlich radikale Ansichten, also gerade was Podcast angeht. Hast du die eine Schall- und Rauch-Folge gehört? Oder kennst du den Podcast Schall und Rauch?
Ja, kenne ich.
Und da war mal der Tim zu Besuch.
Ja, den haben sie mal angerufen.
Genau.
In der Trollaktion.
Genau. Und dann hat er halt so Sachen gesagt, so, ja, wie bei Britannia. Geht ja nur 20 Minuten. Das ist ja eigentlich kein Podcast. Podcast ist ja unter 2 Stunden, ist das ja kein Podcast für ihn.
Ja, hat er doch auch bloß rumgetrollt.
Ja.
Das meint er doch nicht so.
Aber fand ich schon eine coole Aussage. Haben sich auch viele drüber aufgeregt. Ich weiß nicht, wer war das? Irgendjemand hat sich dann wirklich furchtbar drüber aufgeregt über Tims Aussage. Aber ich meine, Tims Aussagen, das sind ja in der Podcast-Welt auch Gesetz.
Genau. Da brauchen wir uns ja aber nicht verstecken mit.
Mit was?
Mit 2 Stunden, die wir jetzt ungefähr auf der Uhr haben. Nee,
verstecken müssen wir uns da nicht. Also eher vor Auphonic verstecken. Aber notfalls werfe ich da mal 9 Euro rein.
Mhm.
Wenn die Münze in den Kasten klingt, die Audiodatei aus dem Feuer springt.
Genau. Um
mal hier die Absolution zu erteilen.
Sie sei dir erteilt.
Orbi et Orbi. Wollen wir dann weitergehen? Hm? Ich krieg das mit den Überleitungen nicht so hin. Das hattest du ja auch schon kritisiert.
Ja, also.
Dann müssen wir nochmal in die Moderationsschule gehen.
Also, das nächste Thema würde ich dann auch noch aufschieben.
Podcast-Vorstellungen?
Die Podcast-Vorstellungen. Das nimmt bestimmt auch etwas mehr Zeit ein. Und dann? Über Shownotes, naja, können wir kurz drüber reden, wenn du da ein Thema beizutragen hast.
Also, mir fiel das so in ein Gedankenspiel ein, als der Titel von der Schall-und-Rauch-Folge Trollen als Kunstform war und ich dann mal in die Shownotes von Schall und Rauch geschaut habe und gedacht, na, Shownoten ist aber bei euch auch keine Kunstform.
Hm?
Lass mich dann, also
ich muss kann da mal kurz auf das Blog gucken.
Ja, kann es halt verstehen, wenn man zu faul ist oder das auch nicht einsieht, für einen Gesprächspodcast Shownotes zu machen, wo man eigentlich keine wirklichen Themen hat und sich da nochmal 2 Stunden hinzusetzen. Aber ich finde, es ist so ein guter Podcast, der hat auch richtige Shownotes, was so in Richtung Quasselstrippen geht, die auch schon sehr aufwendig sind, das stimmt. Und ich würde mal gerne so ein bisschen sagen, was ich unter guten Shownotes verstehe,
ja,
sind.
Also ja, stimmt. Das, was Sie hier als Shownotes beschreiben, das ist ja quasi der Sendungsteaser. Mehr ist das ja nicht. Das einfach so unter der Überschrift kurz stehen und.
Und zum Beispiel amerikanische Podcasts machen ja überhaupt keine Shownotes. Die haben ja auch nur irgendwie einen Sendungsteaser, aber machen auch komplett keine Shownotes. Und das stört mich halt einfach.
Ja.
Ich sag nicht, ihr müsst Shownotes machen, um ein guter Podcast zu sein. Sage ich nicht, das ist auch viel Aufwand. Aber sag mal so, wenn ihr das Fleißsternchen in meinem persönlichen Podcast-Tagebuch haben wollt, dann wären schicke Shownotes schon angebracht.
Es gibt da ja auch unterschiedliche Shownotes-Philosophien. Da können wir also mal kurz die unterschiedlichen. Ja,
das wollte ich jetzt gerade sagen. Ganz kurz, dann lasse ich dich reden. Also erstens müssen Shownotes chronologisch sein, so dass man die abarbeiten kann. Also wenn man einen Podcast hört, so wie zum Beispiel wie das Tim zum Beispiel bei Fokus Europa macht, dass er mehr so ein Glossar macht und die Shownotes nicht chronologisch anordnet, das stört mich halt total, weil dann findet man das schlechter. Dann, wenn man die chronologisch anordnet, dann sieht man, aha, das hatten wir schon, hier sind wir, dann kann ich auf diesen Link klicken. Da müssen auch keine Timestamps dabei sein, die müssen nur in einer chronologischen Reihenfolge angeordnet sein, sodass man die abarbeiten kann, während man den Podcast hört.
Genau.
Und dann finde ich, also man muss jetzt nicht zu jedem Thema, was man anspricht, irgendwie den Wikipedia-Artikel reinschmeißen, das kann ich mir auch selber raussuchen. Aber wenn man sagt, aha, ich habe da einen guten Dienst oder hier ist ein lustiges YouTube-Video, dann hätte ich schon gern, dass man zu diesem YouTube-Video auch den Link in die Shownotes packt.
Mhm.
Also man sieht es vielleicht an Origin Story, da habe ich in der ersten Folge noch alles vershownotet und bei der zweiten Folge nur noch die wichtigen Sachen.
Ja.
Also zum Beispiel dieses Marvel-Glossar. Weil ich einfach so speziell so Sachen so sagt, das könnt ihr euch mal anschauen, das ist im Internet, dass man da nicht ewig rumsuchen soll. Sagt, oh, ich würde jetzt gerne mehr, keine Ahnung, über den Joker erfahren. Dann, und den Wikipedia-Artikel zum Joker aufrufen, das ist ja keine Kunst. Dazu brauche ich keinen Link. Aber zu speziellen Sachen, die man im Internet sagt, guckt mal danach, da einen Shownote-Link hinzusetzen, wäre schon nett.
Hm?
Ja. Ja, das war jetzt meine kleine Ansprache zu Shownotes. Jetzt darfst du deine Meinung.
Also da kann man auf alle Fälle verschiedene Philosophen von Shownotern unterteilen. Die eine Philosophie ist halt das, was Tim macht. Das zu unterteilen, ja, ich habe ein Glossar und ich habe noch eine lose Linksammlung, wo ich einfach alles reinschmeiß, was zum einen zum Gesprächsthema gehört und zum anderen nur kurz angesprochen wurde, aber auch interessant ist für Leute, die da sich vielleicht nicht so mit auskennen, Begriffe nochmal zu klären. Er teilt das ja so quasi auf. Und solange das chronologisch einfach die Reihenfolge ist, stört mich das auch überhaupt nicht. Dann gibt's das so wie das zum Beispiel der Spoiler Alert macht. Bei denen finde ich das auch ziemlich gut. Also sie haben da zwar einfach bloß eine lose Liste, aber das ist halt auch relativ nerdig, wie sie ihre Shownotes da aufbereiten. Das ist nicht so als ein Textblock, sondern es sind halt alle Abschweifungen mit drin und alles, worüber sie geredet haben, ist in den Shownotes quasi schon vorgespoilert. Und die dritte Philosophie ist halt einfach, was die Shownotes halt machen. auf dem Portal shownote.ds wird das ja dann immer verlinkt. Und das ist halt dann, du nimmst die Sendung live oder im Real Life, hörst sie dir an und setzt damit Timestamp und Kapitelmarken und allen möglichen Schmu das um, was in der Sendung irgendwie Interessantes gelabert wurde.
Ja. Was ich zu diesem Shownotes-Ding anmerken möchte, ist, dass man das vielleicht noch etwas öffnen könnte.
Öffnen?
Also bisher ist es ja so, dass man seinen Podcast bei den Shownotes anmelden muss, damit man da ein Live mit Shownoten bekommt.
Nö, muss man nicht. Man muss in der Hörsuppe angemeldet sein.
Ah, okay.
Also, ja, aber Sie greifen Ihren Feed, den Sie im Pad anbieten, greifen Sie direkt aus der Hörsuppe ab, aus dem Hörsuppe-Live-Kalender.
Ja, aber trotzdem könnte man das doch, also ich bin auch nicht so bewandert, vielleicht geht das schon. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe hier einen Podcast, der hat keine Shownotes, aber ich bin jetzt mal so nett und schreibe dem Podcast seine Shownotes.
Das kannst du machen.
Und ich möchte dazu dieses Pad benutzen, was mir diese ganzen Tools des Shownote-Schreibens ermöglicht.
Das geht eigentlich ziemlich problemlos. Den Jörg-Chat Raute Shownotes.
Ja.
Den kennst du vielleicht?
Nein.
Okay, da eilen halt immer Pad-Admins mindestens 1-2 drin rum.
Ja.
Und wenn man sagt, hier, ja, ich will mal für den und den Podcast Shownotes machen, dann dauert das mal 2-3 Minuten und dann haben sie auch schon den Pad aufgemacht und schmeißen dir den Link zu. Ich habe da schon einiges gemacht. Für den Lecast habe ich das zum Beispiel gemacht und das geht dann
aber was
sehr problemlos.
Was ich mir dann noch wünschen würde, oder ich weiß auch nicht, wie das geht, wenn das geht, zum Beispiel für meine eigenen Podcasts, dass ich dann dieses Pad benutzen kann, dass ich das irgendwie lokal machen kann. Also ich brauche einfach, man hat ja, ich nehme gerade meinen Kasselstrippen rein, einfach diese Funktion, dass man dann mit Hashtag G, Hashtag Q so bestimmte Sachen verschlagworten kann und dann kommt es da so schön raus, wie man das halt von den Shownotes kennt.
Das weiß ich jetzt nicht. Also da setzt du dich am besten mal auf, hast du app.net?
Ja.
Für das setzt dich da am besten mal mit dem Simon in Verbindung, mit dem Simon Waldherr.
Ah, okay.
Oder mit irgendjemand anderes vom Shownotes-Team. Die können dir da sicherlich weiterhelfen. Also das hat ja, wir schreiben dir und dann werden die geparst. Und ich glaube, das Parsing-Tool, das kann man sich auch von denen geben lassen.
Ja, das ist irgendwie auch auf GitHub, aber ich krieg das nicht hin. Ich bin dazu nicht bewandert genug. Nee. Das muss mir jemand erklären.
Ja.
Dass ich dann einfach für mich, also einfach dieses Tool nutzen kann, dass die Shownotes so schick aussehen, wie sie halt bei shownotes.es aussehen.
Am besten, du machst deine Blogs halt mit dem Podlove komplett und
hab ich doch.
Da ist ja die Shownotes-Anbindung direkt mit drin eigentlich, irgendwie reingeknuppert.
Ah, okay.
Ich kenne mich da auch nicht so direkt damit aus, aber irgendwie muss das mit Podlove relativ easy möglich sein. Frag mal den Herrn Martinsen, wie er das macht. Der passt die auch immer selber.
Ja, aber der bekommt ja auch von shownote.es die.
Ja, wir schreiben die auf shownote.es, aber er greift sie sich selber von der Seite ab und passt sie.
Okay. Ja, da muss ich mal schauen, wie das geht. Also ich hätte das gern auf jeden Fall irgendwie lokal für meine eigenen Podcasts. Okay, das war mein Beitrag zu den Shownotes.
Ja, wir können ja mal Fantasierereien kurz reinwerfen, die wir nicht wirklich ausführen, wie es auch am Anfang von NSFW war. Zum Beispiel, dass sie mal eine Sendung machen, wo sie kochen, was sie ja auch nie gemacht haben. Wollte ich mal die Fantasiererei reinwerfen, dass wir vielleicht mal vom Kongress eine Sendung aufnehmen könnten und da dann vielleicht mit dem einen oder anderen direkt mal reden können, vielleicht mit dem Shownoter oder so.
Ja. Genau, wenn wir jetzt ein bisschen an Folgen angesammelt haben, ich weiß nicht, wann man sich fürs Sendezentrum anmelden muss. Sonst machen wir das einfach per Hand.
Ja.
Audiogerät.
Per Gummik.
Ja, Gummik kann man ja auch ans iPad anschließen, das ist ja kein Problem.
Genau.
Gut.
Dann mache ich das mal hier, markiere ich das mal als besprochen und dann könnten wir ja kurz noch in die Hausmeisterei übergehen. Hast du denn noch irgendwelche Hausmeisterthemen, Daniel?
Ach so, ich brauche deine Sekunde, um das zu verstehen. Die üblichen Sachen. Gebt uns Rückmeldung, wie euch unsere Nullnummer gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Das war jetzt erstmal so ein Testballon für die Kulturpessimisten. Wir versuchen dann nächste Folgen etwas pessimistischer zu werden.
Ja.
Ich fand uns zu optimistisch.
Ja, wir waren noch viel zu optimistisch.
Genau. Und auch viel zu freundlich. Also es geht auch gar nicht.
Aber bei den Nolan-Batmans, da können wir dann viel pessimistischer sein.
Genau, da stoßen wir mal ein paar Leuten vor den Kopf. Und ja, beleidigen uns gegenseitig so, das wird euch noch erwarten in diesem Podcast. Flatter, Twitter, Blog, ihr kennt das.
Ja.
Und wenn nicht, lernt ihr es kennen.
Ich hätte noch einen kurzen, uneigennützigen Werbeteaser einzuschieben.
Okay.
Und zwar, es geht um den lieben Herrn Monoxid mal wieder. Markus Richter, den Blue Moon Moderator unter anderem von Fritz. Und der hat irgendwann mal vor Jahren damals hieß das noch Hörspiel Blue Moon Projekt ins Leben gerufen, wo sie so eine Geschichte erzählen und Leute anrufen können zum interaktiven Mitspielen.
Genau.
Das ist relativ cool. Das lief halt erst eine relativ lange Zeit unter Fritz und dann hat er gesagt, naja, eigentlich will ich das noch mehr professionalisieren und auf meine eigenen Füße stellen.
Nee, irgendwie Fritz hat das doch dann abgesetzt oder ihn er musste doch Zwangspause machen, irgendwie sowas.
Stimmt, ja. Und in dem Zuge hat er das halt auch auf eigene Füße gestellt.
Hat dann ein Kickstarting-Projekt oder erstmal?
Erstmal hat er das mit dem Kickstarting-Projekt gemacht, genau. Da war dann
zusammen mit dem...
Da war dann Enkis verlorene Kinder draus entstanden.
Ja, auf Detektor FM.
Ja, was er dann auch nochmal auf dem Kongress gespielt hat. Und dann hat er eine Förderung bekommen vom MIZ Babelsberg. Medien Innovationszentrum Babelsberg heißt es, glaube ich, ausgeschrieben. Und da ist er jetzt in der dritten Phase. Die erste Phase war, dass er das, da hat er das noch aus dem MIZ selbst rausgestreamt. Das war Jakobs Goldener Käfig. Ja, war doch Jakobs Goldener Käfig, die erste Phase, oder?
Nee, da gab's doch noch was mit.
Davor war Enkis verlorene Kinder.
Und dazwischen kam was auf Xenim. Das war Jakobs Goldener Käfig.
Genau, das war Jakobs Goldener Käfig. Wo er auch relativ offen im Format war und da auch ziemlich cool war und mal von seiner, ja, Sendungen haben eine definierte Länge und wenn die Zeit vorbei ist, dann ist es halt vorbei, denke, abgewichen ist. Weil er hat quasi nach fast jeder Sendung noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Postshow gemacht.
Okay.
Was ganz lustig war. Und immer hat er gesagt, aber heute gibt's keine Postshow. Und dann haben wir im Chat so lange rumgebärmelt, bis er dann gesagt, okay, aber nur eine halbe Stunde.
Und dann hat er sein typisches Markus Richter Lachen gelacht.
Ja.
Okay. Ja, und das steht uns wieder vor der Tür.
Ja, dann hat er es nochmal
alle Jahre wieder
auf Detektor FM gemacht. Das war jetzt die letzten 5 Folgen zum der geplatzte Prinz und andere Kalamitäten. Denn den kann man sich auch gerne nochmal nachhören. Das war echt großartig, was sie da abgefeuert haben.
Und jetzt hat das wieder in den Hörfunk geschafft.
Jetzt hat das wieder in den Hörfunk geschafft. Und zwar so ziemlich dahin, wo er angefangen hat, denn es läuft wieder auf fritz.de.
Haben Sie doch erkannt, dass das ein Format ist, das sich trägt?
Ja.
Es ist jetzt auch nicht mehr Teil des Blue Moons. Es kommt irgendwie um 8 schon oder um 7:30.
Es kommt, ich glaube, von, warte, das muss ich habe doch den Link hier reingedingst. Da muss ich mal kurz nochmal nachgucken. Es heißt Im Grab der Mondwandler und es läuft vom 4. bis zum 8. August auf Fritz jeweils von 19 bis 20 Uhr.
Okay, also ist nicht mehr Teil des Blue Moons, sondern kommt schon zu einer Leuten, die früh ins Bett müssen, kompatibleren Zeit.
Genau.
Und vom 4. bis zum 8. August, soweit ich das weiß.
Ja, 4. bis 8. August habe ich ja gerade vorgelesen.
Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, und kann man durchaus reinhören und vor allem auch mitmachen.
Ja, man muss durchaus mitmachen, weil davon lebt die Sendung.
Ja, also ich deswegen weiß nicht, ob ich kann.
Rufen wir die Hörerschaft nochmal auf. Oder dass,
unsere tausenden Hörer.
Ja, dass ihr fleißig mitmacht. Also, wenn ich das richtig sehe, wollen sie das wieder über Skype abwickeln, mit den Anrufern reinzuholen.
Ja, ich dachte, und wenn die bei Fritz sind, dann haben sie doch da ihren halbautomatischen Einbeinigen oder vollmanuellen.
Aber ich glaube, über Skype gibt es auch Möglichkeiten, weil das okay, einfach also, besser klingt als, ja, als Standardtelefon.
Ja, okay. Und, ja, genau, unser eine Hörer, der Herr Martinsen, wir rufen dich auf, dort anzurufen.
Genau.
Es gibt du auch keine Ausrede, dass du ins Bett musst, weil es ist 19 bis 20 Uhr.
Du bist am Drücker.
Genau. Und wenn du dort nicht anrufst, wir kontrollieren das, dann gibt's Ärger in der nächsten Folge.
Und ich glaube, die Frau Alex, die hat auch gerade keine Zeit in der Woche so richtig anzurufen. Das hat sie schon am Dienstag gesagt, wenn ich das richtig
also mitgekriegt habe. Also wenn ich Zeit habe, werde ich auf jeden Fall anrufen. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen im Blue Moon eingeklinkt. Kann ich kurz mal erzählen. Nach dem letzten Film Blue Moon, wo ich angerufen habe, habe ich doch über Boyhood so geschwärmt.
Ja.
Es kam das Geschenk, das Präsentpäckchen, was man ja mal bekommt, wenn man den Film Blue Moon anruft. Da waren jetzt lauter Boyhood-Merchandise und ein kleines Lego-Figürchen aus dem Lego-Film drin.
Okay.
Also es gibt ja, die verwurschen da immer das Merchandise, was sie von den Produktionsfilmen bekommen. Und anscheinend bin ich da in eine andere Kategorie gerutscht.
Warum?
Weil das war also schon ziemlich cool. Ich habe ja einen kleinen Western Emmett, wer den Film gesehen hat.
Nee.
Also es gibt ein richtiges Lego-Figürchen, was ziemlich cool ist. Den Boyhood-Soundtrack und ein kleines Poster von Boyhood.
Was hast du davor so bekommen?
Davor habe ich Gratiskarten für Brick Mansion, also für komische Filme bekommen. Und irgendwie eine Tupperbox von nichts wie weg vom Planeten Erde. Also es war, also fand ich persönlich nicht so toll. Es gab auch Bücher, also ich glaube, ich habe das Wolf of Wall Street Buch hier und noch ein anderes Buch. Aber anscheinend haben die bei Blue Moon da letztes Mal zugehört, dass ich Boyhood so cool fand. Und ja.
Also brauche ich das nächste Mal nicht zu erwarten, dass wenn ich anrufe und über Dragons rede, dass sie mir Dragons Merch schicken.
Du musst einfach Anna und Holgi um den Finger wickeln.
Okay.
Ja, also sie können auch Werbung für den Filmblumen machen, die haben zu wenig Anrufer. Und der Chef von Holgi macht da Druck.
Ja.
Und ruft alle beim Filmblumen an, macht die Warteschlangen voll, dass und hört auch vor allem zu, wenn gerade wenn ihr einen GFK-Quotenbox habt, lasst es einfach mal auf Fritz laufen.
Hm?
Dass Holgi und Anna weiter den Filmblumen machen können, weil das sind zwei ganz dufte Menschen, besonders die Anna.
Ja, und so kümmert euch dann darum, dass es mehr Anrufer gibt. Genau.
Ja, also ich glaube, Anrufer haben sie schon genug, aber es gab zu wenig Hörer, weil es ist einfach Freitagabend.
Das ist,
machen das Leute, oder, also ich weiß, beim ersten, also letzter Blumen war es so, dass sie mich gar nicht mehr loslassen wollten.
Ja, das ist einmal in der Woche freitags und...
Nee, nicht einmal
die Woche. Einmal im Monat freitags und...
Der letzte Freitag im Monat, außer diesen Monat und letzten Monat, nächsten Monat.
Es ist, glaube ich, eher das Außer, als das die Regel ist.
Ja, also es ist auf jeden Fall der letzte oder vorletzte Freitag im Monat ist Film Blue Moon. Und gerade die Anna oder auf Twitter Film Anna hat ein unheimliches Filmwissen und... wirklich ein kompetenter Mensch, was Filme angeht. Und ja, das ist, wenn man Filme mag, kann man dort zuhören und vor allem anrufen.
Ja.
Ruft mehr im Radio an.
Eure
Talksendungen dürfen nicht sterben.
Ja, den einen Freitag im Monat könnt ihr dann halt auch mal, braucht ihr dann auch mal nicht so zeitig auf die Rolle gehen, sondern könnt erst noch gemütlich den Film Blue Moon zu Ende hören und noch anrufen und dann ist ja erstmal Mitternacht und dann geht ja erst die richtige Partyzeit los.
Genau, dann kann man noch ins Kino gehen. Spätvorstellung.
Ins Kino oder in die Disco oder was auch immer die jungen Leute heutzutage so machen.
In die Disse.
In den Club.
In die Rollschuh-Disco gehen die coolen Kids.
Ja.
Rauchen.
Ja, heimlich eine Zigarette rauchen.
Ja, ja. So in unserer Jugend.
So, Daniel, dann würde ich sagen, dann haben wir das im Kasten.
Ja, haben wir gut gemacht.
Dann sag ich dann mal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sag auch tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.